Herzlich willkommen zu einer Folge Die Zentrale. Heute eine Sonderfolge. Das Besondere ist, ich bin nämlich heiser.
Ja, und du hast uns angefleht, Olli Benjamin, ich möchte die Begrüßung nicht machen, weil ich bin heiser, könnt ihr das nicht machen?
Aber dann, nein.
Ja, keine von uns hat sich gehofft.
Natürlich nicht.
Ja. Ich will nicht, ich muss meine Stimme auch ein bisschen schonen.
Ja,
einfach so. Einfach, keine Ahnung. Einfach so.
Nicht reden.
Einfach nicht reden, einfach meine Stimme schonen. Ich habe mal gelesen, man soll seine Stimme schonen. So.
Und alleine ich schon im Arsch, jetzt ganz ehrlich, Thomas, was will man da jetzt noch kaputt machen?
Ja, herzlich willkommen, Oliver Hecke.
Hallo.
Zu dieser besonderen Sonderfolge heute. Und ihr habt die schon gehört. Hallo. Benjamin Kasper.
Hallo Thomas Freitag, ich finde deine Stimme wirklich absolut lustig.
Ja.
Sie gefällt mir. Deswegen wollte ich wirklich, dass du die Begrüßung machst, damit die Hörer was zu lachen haben.
Die war letzte Woche noch besser.
Ja.
Da habe ich dir ja so Sprachnachrichten geschickt, ne, mit ich kann nicht reden, hoffentlich klappt das nächste Woche Sonntag. So ungefähr war die. Ne?
Hast du jetzt meinen Klingelton auf dem Handy?
Richtig.
Ja.
Das Besondere an dieser Folge ist heute etwas, worauf ich, seit wir diesen Podcast machen, hingefiebert habe. Wirklich seit 6 Jahren habe ich mir das gewünscht. Und heute ist es soweit, ja, wir haben einen ganz besonderen Gast hier, der, glaube ich, ja, kann man gleich sagen, gesagt hat, 3 Fragezeichen, schließe ich mit ab. Jetzt kann ich auch in diesen schlechten Podcast Die Zentrale gehen, weil jetzt habe ich ja nichts mehr zu verlieren. Herzlich willkommen, André Marx.
Ich glaube dir kein einziges Wort.
Wie, das auch mit den 6 Jahren, glaubst du mir nicht?
Nee, weil da hättest du ja längst mal gefragt. Hast mich ja jetzt gerade erst gefragt, vor ein paar Wochen.
Ja, Thomas.
Aber hallo übrigens zusammen, ja.
Nee, vielleicht liegt es einfach daran, dass du so eine Wirkung nach außen hast. Du bist so ein seriöser 3-Fragezeichen-Autor. Ich will mich jetzt nicht einschleimen, aber es ist so, ich habe mal mit Kari Erlo vor 3 Jahren geschrieben und die hat mir nämlich auch schon mal interviewt und da habe ich gesagt, so Mensch, den André, den hätten wir gerne mal. Und da meinte sie, ja, den musst du mal anschreiben und ich habe dann den Kosmos Verlag angeschrieben, um deine E-Mail-Adresse zu bekommen. Und damals gab es noch keine Antwort. Und dann war wieder irgendwas dazwischen gekommen und alles und so. Dann habe ich es auch wieder so ein bisschen aus den Augen verloren, aber dachte, irgendwann haben wir den schon mal hier.
Ja? Na gut, dann nehme ich alles zurück. Dann hat das echt geklappt mit der Seriosität. Ja, habe ich hart dran gearbeitet, aber ist ja dann aufgegangen.
Und Thomas, ganz kurz, ich wusste auch immer nicht, wie du uns gegenüberstehst. Ne? Vielleicht, ich habe auch immer so gedacht, so vielleicht mag der André uns auch gar nicht oder kennt uns nicht. Und deswegen hatte ich da vielleicht auch so ein bisschen Hemmung. Und das meine ich jetzt wirklich ehrlich.
Ja, das sage ich dir dann in 1,5 bis 2 Stunden, wie ich euch gegenüberstehe. Da kann ich mir jetzt noch kein Urteil erlauben.
Ja, deswegen sage ich wirklich, das ist was Besonderes heute. Olli, du wolltest was sagen?
Ja, hast du gerade gesagt, André Marx ist gar kein 3-Fragezeichen-Buchautor mehr?
Ja, richtig. Der hat jetzt seine Karriere offiziell an den Haken gehängt.
Finde ich jetzt ein bisschen schwierig, weil ich freue mich ja immer, wenn wir 3-Fragezeichen-Autoren hier haben. Mhm. Aber er ist ja kein 3-Fragezeichen-Autor.
Ja, stimmt.
Was machen wir jetzt mit ihm?
Schwierig.
Benjamin?
Ja, ich bin da auch ein bisschen hin und her gerissen, aber läuft nicht gerade irgendwie noch ein Kinofilm oder was?
Ja, und kommt nicht sogar noch ein weiterer Kinofilm und so?
Ja. Weiß nicht, macht er da noch zu was?
Ich bin dafür, dass wir dieses schlechte Schauspiel jetzt beenden.
Ja, wir könnten ihn noch fragen, denn später wahrscheinlich.
Ja. Ja, er geht auch gar nicht drauf ein. Also, hat auch gar nicht so richtig gezündet.
Verstehst du jetzt die Hemmung,
dich
anzufangen?
Ja.
Er hat uns aber gewarnt zum Eingang des Podcasts, wo ich gesagt habe, werde ich ruhig, wenn wir dich ärgern, hat er gesagt, meine größte Waffe in einem Podcast ist Schweigen. Die hat er uns gerade zu spüren
lassen. Ja, habe ich jetzt mal so ein bisschen geschwungen. Das Schweigen geschwungen.
Nein, also vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und heute hergekommen bist. Ich würde einfach mal mit einem Lebenslauf gleich mit dir starten, wo auch der Hinweis, du jederzeit eingrätschen kannst. Die Fakten, die 3-Fragezeichen-Fans da draußen sowieso wissen. Und ich denke mir mal, dass sich dann ein Gespräch sowieso von alleine ergeben wird, weil wir haben auch Fragen von unseren Hörern gesammelt und wir wollen einfach auch mal so mit dir quatschen. Jetzt, da werden auch bestimmt Fragen kommen, die jetzt in letzter Zeit sowieso aufgekommen sind. Ne? Wir haben schon gesagt, du hörst als 3-Fragezeichen-Autor auf. Ne? Hast du auch schon, ich habe schon Podcasts mit dir gehört, wo du das ein bisschen erklärt hast. Da werden wir wahrscheinlich auch nochmal drauf eingehen, aber ich starte einfach mal damit, du wurdest am 01.01.1973 bei Osnabrück geboren.
Genau.
Ein super. Neujahrskind, das ist schön.
Ja, das ist cool.
Echt? Ich habe eine Kollegin von mir, die findet das ganz schrecklich.
Echt?
Ja.
Die findet das schrecklich?
Weil, mit dem, was das Reinfeiern angeht, weil am 31.12. hast du nie alle Leute da, wenn das du reinfeiern willst. Weil jeder hat immer eine Ausrede nach dem Motto, du, da bin ich, weil da ist so ein anderer besonderer Tag.
Aber am 1. Januar hat er immer frei.
Das stimmt.
Also und ich krieg immer ein Feuerwerk, und zwar von der ganzen Welt.
Großartig.
Geschenkt, ja. Und ich feiere immer. Also das geht ja kaum, dass man nicht feiert oder dass ich nicht in meinen Geburtstag reinfeiere. Und ich muss nicht mal zu Hause feiern.
Und die ganze Welt feiert mit, wie du schon sagst. Genau.
Also ich finde den Geburtstag super. Ich weiß natürlich nicht, wie es ist, an einem anderen Tag Geburtstag
zu haben. Wenn man aber, glaube ich, als Kind die Wahl hat, entweder der 1. Januar oder der 24. Dezember, würde man als Kind, glaube ich, immer den 1. Januar nehmen. Weil wenn man am 24. Dezember Geburtstag hat, bescheißen einen die Eltern. Weil dann gibt es nur einmal Geschenke für zwei Tage. Ja, und das die können niemals sagen, ja, da kriegst du ja doppelt so viel Geschenk. Das ist Blödsinn, kriegt man nicht.
Oder es gibt ein ganz großes Geschenk. Das gibt's auch.
Ja, aber trotzdem, Silvester stelle ich mir trotzdem schwierig vor, weil man zählt ja runter, 10, 9, 8 und dann wünscht man sich ja als Kind vielleicht, dass die dann alle rufen, ja, André Marx, ja. Und dann rufen die aber, ja, schönes neues Jahr. Ja,
das Geile ist, jeder Mensch, der mich einmal nach meinem Geburtstag gefragt hat, kann sich an ihn erinnern. Aber wenn er dann da ist, vergessen es alle, weil alle gerade so im Neujahrstaumel sind.
Oder besoffen,
Oma. Und am nächsten Morgen ruft auch keiner an, weil alle noch irgendwo in der Ecke liegen und so. Also so
sieht es aus
in der Realität. Ich finde das auch nicht schlimm. Also ich mag das sehr. Und übrigens, es gibt etwas, was man dagegen tun kann, dass dann keiner da ist am Geburtstag. Man macht einfach die größte Party von allen, sodass die Leute gezwungen sind, zu dir zu kommen und nicht woanders zu feiern.
Machst du das auch?
Ja.
Okay. Also du feierst auch wirklich groß deinen Geburtstag?
Nein, ich feiere Groß-Silvester. Ah. Ich feiere Groß-Silvester mit meinen Nachbarn zusammen und wir feiern auf zwei Wohnungen verteilt. Also wir feiern die ganze Etage sozusagen.
Okay.
Und das ist immer ein großes Hallo und mittlerweile kommen da sehr viele Leute, ja.
Wenn ich höre zwei Wohnungen, dann muss ich gleich, weil ich auch weiß, den Bezirk möchte ich jetzt nicht nennen, aber ich weiß, wo du in Berlin hier wohnst, denke ich an so eine richtig alt-Berliner Wohnung. Ja, meine Tante wohnt auch in so einer Wohnung, wo zwei Wohnungen irgendwann zusammengelegt wurden. Aber es sind wirklich zwei Wohnungen bei dir? Oder
es sind zwei Wohnungen. Die sind halt direkt gegenüber, okay. Deswegen kann man einfach die Türen offen lassen, dann kann man von einem Dancefloor zum anderen wechseln.
Und du darfst immer Krach machen an deinem Geburtstag. Du hast die Gesetze auf deiner Seite.
Eben, also ja, das
kommt noch dazu. Ohne Zettel im Haus.
Ohne
Zettel im
Haus. Ja, ohne alles, genau. Die Nachbarn feiern entweder mit oder sind nicht da. Also das ist sowieso...
Stell mir jetzt gerade vor, wir gehen seinen Lebenslauf durch und kommen die anderthalb Stunden nicht mal über seinen Geburtstag.
Ja, können wir gerne so machen.
Nee, ich wollte sich über die drei Fragezeichen reden. Das ist wirklich ein tolles Thema. Also
Ich könnte noch so viel über meinen Geburtstag erzählen. Wollt ihr noch mehr wissen?
Ja. Gibt's da Torte?
Nee, Torte gibt's nicht, okay. Aber mein Vater hat auch am 1. Januar Geburtstag. Ja. Also das ist eine alte Familientradition sozusagen. Wow. Und dann wohne ich in einem Haus, wo sich viele schräge Geburtstage häufen. Mein Nachbar hat am 31.12., wir geben uns immer den Staffelstab in die Hand sozusagen. Witzig. Dann hat sein Sohn am 29. Februar Geburtstag.
Oh. Das ist auch also
das ist eine günstige Party.
Ja, der hatte letztes Jahr wieder richtig und dieses Jahr leider nicht.
Ja, Mensch. Ist doch wie bei deiner Freundin,
Baby. Wie bei meiner Freundin. Ich freue mich immer, kein Geschenk für sie, aber sie will trotzdem was haben am 28.
Was soll das denn? Also wirklich, würde ich immer auch sagen,
ich kacke das. Ich frage mich immer, feiert man dann am 28. oder am 1.
März? 28.
Ah, nein, das ist Quatsch. Ich habe gehört, man feiert am 1. März nach. Habe ich auch, ich habe ja mit ihr geschrieben, ich habe ja gratuliert.
Bei Vorfeiern und bringt ja auch
also genau. Weil sie hatte bei WhatsApp nämlich ein Bild drin, 28. März, aber gesagt, das ist falsch, du feierst vor. Nein, das ist so. Ich kenne es, man feiert am 1. März.
Also ich kenne das so bei allen, die am 29. Geburtstag haben, dass die am 28. feiern. Da machen es alle falsch vielleicht.
Wow, das ist ja wie eine Grundsatzdiskussion jetzt, der oder das Nutella.
Die Nutella.
der oder das Level, wenn er...
Das nee.
Ja, okay, also
interessante Frage.
Wen habt ihr noch so ein Geburtstagskind?
Ja, und dann haben wir noch ein Geburtstagskind, die ist jetzt leider weggezogen, aber die andere Nachbarin hatte tatsächlich am 24. Dezember. Und das alles auf zwei Etagen.
Das tut mir jetzt Kind leid.
Aber ihr klingt nach einer lustigen Nachbargemeinschaft, so Wohngemeinschaft, was da ist. Also bei mir ist es ungefähr, so muss ich vorstellen, ich kenne hier im Haus kaum jemanden. Ja? Mein Nachbar gegenüber, der hat so einen Kampfhund, ja. Da war übrigens letztens eine lustige Begegnung.
Du und der Kampfhund, oder? Nee,
kurz vor der Berlin-Wahl, jetzt hier vor der Bundestagswahl, waren hier Leute von den Linken und haben an jeder Haustür geklingelt. Und ich wollte gerade gehen und dann ging die Tür von gegenüber auf und er so, verpiss dich mit deiner Scheiße, was willst du hier? Und er so, okay, Entschuldigung.
Wow. So eine sympathische Begegnung, wunderbar.
Also, das ist auch eine lustige Geschichte.
Ja, wirklich, wahnsinnig. Ja. Wenn ich zu dem ins Klingeln gehen würde und sagen würde, hey, komm, wir zusammen Silvester feiern.
Muss man als Autor nicht so eine großartigen Geschichten eigentlich gleich notieren, falls man die irgendwo verarbeiten kann mal?
Nee.
Klar, ganz klare Antwort.
Aber was ich
du mich irgendwas notieren?
Ja. Aber was ich spannend finde, man hört ja oft so, Autoren sind so introvertiert und so. Ja, und man hört jetzt vielleicht so ein bisschen, jedenfalls bei Feiern, so das Gegenteil raus, weil ich bin auch eigentlich eher so bei meinem Haus, wo ich wohne, also ich gehe ins Treppenhaus rein und höre erstmal, steht jemand am Fahrstuhl oder läuft jemand die Treppen hoch und erst dann betrete ich richtig den Hausflur und dann auch, wenn ich aus dem Fahrstuhl steige, erstmal drinnen bleiben, sind welche da im Gang und dann erst raus, weil sonst würde ich vielleicht nochmal runterfahren. Oder?
Genauso bin ich auch bei mir. Ich will morgens das Haus verlassen zur Arbeit und will noch Müll wegbringen und höre, wie unten die Tür geht. Ich mache die Tür wieder zu und warte, bis der durch den Hausflur durch ist, weil ich nicht dem begegnen will, guten Morgen und mit dem Müll und so.
Naja, vor allem nicht mit dem Kampfhund. Also das
ist ja
ein
gutes Argument. Ist ja nicht nur der. Ist ja nicht nur der. Ne? Aber es gibt einige hier, die über mir, die hatten letztes Jahr ganz, ganz laut Sex. Also richtig laut. Das hat richtig genervt. Ne? Ja. Und wer ist hier noch? Ah ja, dann der.
Wer ist hier noch?
Der, was auch, ich darf mir das überhaupt nicht erzählen. Denn letztes Jahr, Olli und ich, wir wollten irgendwie noch eine Aufnahme machen oder so und unten am Briefkasten bitte keine Post mehr einwerfen, Mieter verstorben, hat er so vorgelesen. Das stand so unten an dem Briefkasten dran und ich so ganz intuitiv, ach du Scheiße, der Säufer. Ja. Der hat immer, das war so ein kleiner, gedrungener Mann, aufgedunsen, immer rotes Gesicht.
Ja, deswegen, also ich beneide dich mit deiner...
Ich wollte gerade fragen, was soll André jetzt darauf antworten? Ja.
Wir haben eine schöne, nette Hausgemeinschaft. Ja. Ich kenne alle, die da wohnen, mit Namen und Vornamen.
Wow.
Und und das sind immerhin 20 Parteien. Also.
Ja, wir drei sind halt auch so. Wir sind sehr schüchtern. Ja.
Aber ich kenne das trotzdem, das Phänomen. Dieses Lauschen und ist da jetzt gerade jemand im Hof? Ja. Habe ich Bock, ihm oder ihr zu begegnen oder eher nicht? Also ich denke dann immer, André, jetzt sei nicht albern. Hol jetzt dein Fahrrad, du musst los. Und das mache ich dann auch. Ja. Aber so dieser Impuls, den kenne ich auf jeden Fall auch. Okay. Ja.
Gut, Benjamin ist auch ein schlechtes Beispiel. Der hat sich mal irgendwie 2 Stunden flach auf dem Boden in seiner Wohnung gelegen.
Ja, ich habe im Erdgeschoss gewohnt. Da hatte ich übrigens Geburtstag und dann wollte ich aber auch gar keine Gäste haben und dann klingelt es mehrmals an der Tür und da habe ich mich dann, weil ich im Erdgeschoss gewohnt habe, auf dem Boden gelegt. What?
Okay. Also es gibt da so eine Grenze zum Pathologischen, ich weiß nicht.
Okay, ja.
Gut. Also eigentlich ist der Podcast heute nochmal dazu da, um uns kennenzulernen. Ja.
Aber da würde ich gerne fragen, wenn ich das kurz im Lebenslauf noch reinwerfen kann, weil ich das bestimmt nachher vergesse, ist Autor sein manchmal ein sehr einsamer Beruf?
Sehr.
Ja,
ja, schon. 100%.
Okay.
Also
dann stimmt das auf alle Fälle ein bisschen.
Ja, nee, das stimmt komplett.
Okay.
Das ist wahrscheinlich der einsamste Beruf, den
ich kenne. Aber wenn man hört, nicht wenn man da wohnt, wo André Marx wohnt.
Ja.
Das hat ja nichts mit meinem Beruf zu tun.
Das ist richtig.
Aber in meinem Berufsleben, bin ich alleine.
Ist auch ein wichtiger Punkt, glaube ich, für später, wenn wir mal darüber sprechen, warum du jetzt auch nicht mehr als Autor agierst. Ne? Ich glaube, das spielt auch eine Menge rein.
Ja, es spielt sehr vieles mit rein. Das gehört sicherlich auch ein bisschen dazu.
Ja.
Okay.
Aber wir sind immer noch beim
Geburtstag.
Erste Geburtstag, ja, gut. Laut eigener Aussage kamst du im zarten Alter von 5 Jahren das erste Mal mit den 3 Fragezeichen in Berührung, als dein 5 Jahre älterer Bruder die 3 Fragezeichen-Kassette Die schwarze Katze geschenkt bekommen hatte.
Ja.
Das stimmt.
Das stimmt, wobei ihr müsstet das besser wissen, ist Die schwarze Katze überhaupt 1978 schon erschienen?
Nein.
Oder ist 79?
79.
Dann war ich 6 Jahre alt, dann stimmt es nicht. Na gut, da muss sie aber ganz neu gewesen sein, weil ich kann mich erinnern, in welcher Wohnung das war, in der ich gelebt habe. Und wir sind umgezogen, da war ich 6 oder 7. Also muss ich da 6 gewesen sein, als diese Kassette in mein Leben kam. Ja, also vielleicht nicht 5, sondern 6 Jahre alt.
Aber ich war auch so 7 oder 8 Jahre alt, als ich zum ersten Mal die 3 Fragezeichen gehört habe. Und das war dann auch schon so 88, 89, also relativ spät. Aber gut, du bist ja auch ein bisschen älter als wir. Ne? Ich bin, wir sind Jahrgang 82.
Ich bin 83.
Olli ist hier das Küken mit 83. Ne? Deswegen, klar, das hat sich dann alles so ein bisschen nach hinten verschoben. Und du warst ja, das kann man ja gleich mal schon vorwegnehmen, immer mehr der Buchleser von den 3 Fragezeichen. Mhm.
Jetzt hast du mich bei einem Schluck Kaffee erwischt. Nee, eigentlich nicht. Also ich habe durchaus auch die Hörspiele gehört als Kind. Ich meine, die sind
als Kind,
als aber Kind.
Später meinte ich.
Später beruflich bedingt dann die Bücher.
Ja.
Also, aber das war nicht so, dass ich jetzt als Kind schon die Bücher bevorzugt hätte. Ich habe halt beides konsumiert. Okay. Die Hörspiele halt natürlich, wie wir alle wahrscheinlich nebenbei, beim Hausaufgaben machen oder beim Zimmer aufräumen oder auch das Gegenteil, beim Zimmer verwüsten, hat man die halt gehört. So. Und, aber die Bücher habe ich mir dann auch noch reingezogen, zusätzlich.
Na, Fun Fact für dich, Benjamin hat das erste Mal der Fragezeichen 2019 gehört.
Was? Ja, ich habe John Sinclair gehört und TKKG und drei Fragezeichen war überhaupt nicht in meiner Welt. Ich kann nicht mal sagen, warum. Das hat keiner bei mir in der Klasse gehört.
Was? Ich?
In der Grundschule. Also. In der Grundschule. Dazu muss ich auch sagen, ich war in Neukölln in der Grundschule und da waren ganz andere Interessen. Also da war drei Fragezeichen überhaupt nicht präsent.
Das aber John Sinclair und TKKG.
Ich wollte gerade sagen.
Also ich habe immer gedacht, entweder Hörspiele grundsätzlich und dann logischerweise auch die drei Fragezeichen oder
John,
eben nicht.
Ja, John Sinclair war aber auch kein Thema in der Klasse, sondern ich bin zum Columbia-Bad die Flughafenstraße mal hochgelaufen und da gab es so einen Trödelladen und der hatte die John Sinclair-Kassetten. Und da habe ich mir die immer geholt und meine Mutter wusste, kannte die Kassetten, dachte so, das ist ja so für Kinder jetzt und so.
Die Tonstudio-Braun-Kassetten.
Ja, genau.
Da, wo man so Knochen knacken
hört. Wo alleine schon die Geräusche und die Qualität der Kassetten ja schon extrem unheimlich ist.
Wie alt warst du dann? Ja,
sechs?
Bitte?
What? Ja. Nein,
das hast du ja nicht John Sinclair gehört.
Wirklich.
Ich das auch war eine Mutprobe bei uns in der Schulzeit.
Ja. Also ich habe auch ganz heimlich früher schon so Freddy Krüger und Jason-Filme geguckt, wenn die Eltern nicht da waren, bin ich heimlich an den Videorekorder.
Aber wehe, es ist jemand im Treppenhaus und du willst vor die Tür.
Jetzt wissen wir vielleicht auch, woher das kommt. Hast du
Tanz der Teufel schon mit sechs gesehen?
Bestimmt. Also aber ich habe es natürlich auch keiner erzählt. Also, ja, schade. Wäre auch, hätte ich gar nicht machen dürfen. Ich war immer so lieb und so, aber deswegen dachten das auch die Eltern nicht, aber ja, ich war schon früher so richtiger Horrorfan, hat mir sehr gut gefallen. Und TKKG fand ich, da habe ich die Bücher gelesen und da fand ich halt toll so die Zeichnungen, die da drinne waren, die ja doch sehr speziell sind, da war man irgendwie auch so in so einer anderen Welt, aber mit drei Fragezeichen auch in der Bücherei, in der ich war, die waren dann nicht so präsent.
Ja. Skandal.
Wahrscheinlich, ja.
Gut, aber das macht auch ein bisschen unseren Podcast aus, dass Benjamin ist eigentlich immer noch mehr oder weniger der Neuling und Olli ist so der Casual-Hörer.
Also, ja, ich bin ja 1990 zu den drei Fragezeichen gekommen. Da war ich im Krankenhaus und mein Vater hat mir damals ins Krankenhaus, da hatten die ja noch keine Fernseher oder irgendwas in den Zimmern, hat mir mein Vater einen Walkman und ein paar Kassetten, was er auf dem Flohmarkt zusammen gekauft hat, gebracht. Da waren unter anderem die Kassette bei die drei Fragezeichen, der sprechende Totenkopf und ein paar Funkfüchse-Kassetten waren dabei.
Oh, geil.
Funkfüchse ist großartig, liebe ich auch.
Ich auch.
Unterschätzte Serie, leider nur 15 Folgen. Und ich weiß nicht, welche Folge noch. Ich glaube, Gespensterschloss war auch noch dabei von den drei Fragezeichen. Und so bin ich dann das erste Mal da hingekommen und seitdem gehört halt eine Hörspielkassette für mich zum Einschlafen auch immer dazu. Auch immer dieses, wenn eine Seite zu Ende ist, dieses wieder wach werden, wenn der Stoppknopf der Playknopf wieder hochspringt. Oh, das hab ich so gehasst. Weißt du, man nutzt es zum Einschlafen, dann wird man wieder wach. Und als Kind auch, wo wir noch bei gruseligen Sachen sind, Larry Brand habe ich sehr, sehr gerne gehört. Mhm. Und als Kind auch tatsächlich ein bisschen mit Gänsehaut und Gruselfaktor, weil die echt gruselig, also ich fand die echt sehr unheimlich, die Larry Brand Kassetten, haben wir auch hier schon mal drüber angesprochen. Ja, und seitdem haben wir ein
ganzes Special drüber gemacht.
Eins meiner Lieblings Halloween Special Folgen von uns. Und so habe ich dann natürlich drei Fragezeichen weitergehört. Meine Sache dann irgendwann, dann war eine große Pause, ich hatte meine 5, 6 Kassetten gehabt, die ich gehört habe und habe dann irgendwann gedacht, na jetzt war ich auf dem Flohmarkt, sehe eingeschweißte drei Fragezeichen-Kassetten, denke, oh, die gibt's noch. Hab dann Fußballgangster gekauft und Poltergeist. Genau, Fußballgangster, Poltergeist, die habe ich, glaube ich, an einem Tag gekauft. Das war 97 oder so. Fußballgangster.
Das ist für den größtmöglichen Kontrast.
So bin ich dann wieder zurückgekommen zu drei Fragezeichen und jetzt habe ich dann diese Folgen halt immer rauf und runter gehört und habe mir dann irgendwann angefangen einzubilden, Olli, du bist ein Drei-Fragezeichen-Fan. Ja. Und dann haben wir 2004 habe ich dann Thomas und Benjamin kennengelernt. Wir haben uns halt dann auch mal über Drei-Fragezeichen und wieder unterhalten. Und dass Thomas, als er die großartige Idee hat, diesen Podcast zu eröffnen, Olli, du bist doch Drei-Fragezeichen-Fan. Wollen wir zusammen diesen Podcast machen? Und da habe ich gesagt, ja, können wir gerne machen. Und Thomas, wie sehr bereust du?
Ja, also nach drei Folgen habe ich gemerkt, er ist gar kein Fan.
Auch ich habe mich selber betrogen und habe das nach drei Folgen gemerkt, dass ich nicht wirklich Fan bin. So was die Fakten und so angeht. Ja, ich kenne meine sechs. Ich dachte auch so, als Thomas mich gefragt hat, wie viele Folgen hast du gehört, dachte ich so, na so bestimmt so 30. Dann bin ich es aber irgendwann nach drei, vier Folgen, nachdem Thomas mich schon angemeckert hat, was ich für ein schlechter Treffer bin, ich komme vielleicht auf 7, 8 Folgen, die ich damals kannte.
Okay, also den Zeitraum. Fußballgangster zählst du immer doppelt auf.
Fußballgangster zähle ich sogar doppelt, ja. Aber dafür ziehe ich Poltergeist ab, weil über die darf ich nicht mehr reden, weil ich die schon so oft angesprochen habe. Ja,
das ist immer ich weiß gerade selber nicht mehr. Ich glaube, weil ich mich so mal gemerkt habe, weil du immer Poltergeist als Referenz genommen hast. Ich dachte so, ja, kennst du auch andere Folgen? Deswegen habe ich immer gesagt, so halt's Maul. Nein, aber die Folge wird heute auch nochmal erwähnt werden, natürlich. Ne?
Vielleicht. Aber das hat sich ja auch extrem gewandelt. Ich musste jetzt gerade mal reingrätschen, weil ich da in letzter Zeit viel drüber nachgedacht habe. Und zwar habe ich so ein bisschen Reddit für mich entdeckt. Oder ja, ich habe meinen Account eigentlich schon wieder so gut wie gelöscht, aber ich lese gerne bei Reddit so ein bisschen rum über alles Mögliche. Und dabei ist mir mal aufgefallen, wie so der casual heutige 3-Fragezeichen-Fan eigentlich so unterwegs ist. Und mir ist klar geworden, okay, dieses Ding, dass alle Folgen kennen, das gibt's ja schon lange nicht mehr. Das sind ja wirklich nur noch eine Handvoll ausgewählter Menschen, die wirklich dir sofort sagen können, Folge 187 ist die und die und da passiert das und das. Früher gab es 30 Folgen, Punkt. Und wenn man die 3 Fragezeichen kannte, kannte man die früher oder später alle. Und alle auch mehr oder weniger gleich gut. Und das war einfach normal. Also man konnte sich mit jeder Person, die die Reihe generell kannte, über alle Folgen unterhalten. Und das ist ja so ausgeufert, dass das nicht mehr machbar ist. Das hat sich echt extrem gewandelt. Das ist mir irgendwie gar nicht so klar geworden, dass ja die Menschen, die ein bisschen jünger sind und heute erst einsteigen oder vor 10 Jahren erst eingestiegen sind, dass sie das ja kaum noch bewältigen können. Also wie willst du das alles nachhören? Wie willst du das alles aufarbeiten? Das muss ja dann auch irgendwie in dein Gedächtnis sich wirklich verfestigen. Und das geht einfach nicht bei 200x.
Da möchte ich ganz kurz reingritschen, also auch noch um meine 3 Fahrzeichen-Geschichte dir zu erzählen. Also ich habe es erstmal wirklich so 89 oder 90 gehört. Ich habe auch 2 ältere Geschwister.
Auch so spät erst. Achso, Moment, du hast gesagt, 82er
Jahre. Ja, okay, ne? Dann ist es spät. So. Und wir haben genau eine Folge auf MC selber besessen, nämlich den Superpapagei.
Ja.
Später in der 7. Klasse, da habe ich mir von einem Klassenkameraden die Schwarze Katze, Gefährlichen Fässer und den Zauberspiegel dem abgekauft. Ansonsten war meine 3-Fahrzeug-Bezugsquelle immer die Bibliothek, ja. Und wie du schon gesagt hast, es gab früher halt nur 30, 40 Folgen, ne? Meine Lieblingsdekade ist übrigens hier die 40er-Reihe, was wahrscheinlich auch nur an diesem Titellied auch liegt, ne? Aber ich mag auch die Stimmung so, ne? Wie die da so drauf sind, ja. Ich meine, was zum Beispiel Bastian Pastewka damals bei Wetten, dass 99 gemacht hat, wo er da die ersten 30 Folgen aufgezählt oder 40 Folgen aufgezählt hat und frenetisch gefeiert wurde. Als ich das damals im Fernsehen gesehen habe, habe ich auch gedacht, das kann ich auch.
Ja,
das
ist komplett lächerlich. Ja. Also, Entschuldigung, Bastian.
Wirklich. Und Gottschalk so, Wahnsinn.
Wahnsinn. Wahnsinn.
Ja. Ja. Und, aber wie du schon sagst, selbst ich und ich bin, kann man sagen, der größte 3-Fahrzeichen-Fan hier im Raum, habe auch die meisten Sachen. Selbst ich bin schon so, dass ich sage, also alles, was nach dem 200er Folgenbereich kam, habe ich gar nicht bis kaum gehört, weil die 9 Folgen mich durch den Ablauf und die Art und Weise nicht mehr abholen können, weil es ist für mich das Schlimmste, was jetzt für mich eine 3-Fahrzeichen-Folge ist. Sie fängt an, die Titelmelodie, sie blendet aus. Kollegen, wer ist denn der Mann da hinten? Seid ihr die 3 Detektive? Ich habe ein Problem. Ja, kommen Sie mal mit uns hier auf die Veranda und wir reden. Laber, 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 laber und da habe ich keinen Bock mehr.
Ja, ja, okay. Ich glaube, das ist aber eine Mischung, weil wenn du das ja als, man muss ja auch daran denken, dass es ja neue Hörer gibt, Hörerinnen.
Ja, ich weiß.
Und die das 3-4 Mal erst gehört haben, für die ist das ja was Tolles oder ist was, was ein wiederkommendes Element und so. Wenn du es natürlich schon 250 Mal gehört hast in deinem Leben, dann...
Ja, aber es gibt auch, wie er schon sagt, es gibt ja, also wenn man jetzt bei Reddit guckt, ich bin da ja auch aktiv und lese mir so die Beiträge durch und wenn dann immer so zum Beispiel dieser Klassiker ist, suche Folge, in der einen Folge sucht Justus seine Eltern, da denke ich immer so, erstens, du musst nur 2 Sekunden selber googeln. Ja? Du musst dich dafür irgendwie die Schwarmintelligenz befragen. Und zweitens, da weiß ich natürlich mal sofort, welche Folge gemeint ist. Ne? Aber das finde ich dann immer interessant.
Du kannst nicht begreifen, wie man das nicht wissen kann.
Ja.
Ja.
Aber das ist doch gerade das Schöne, in Interaktion zu kommen. So.
Ja, vielleicht weil, will man mit den anderen sich austauschen,
stimmt na, schon. Aber überleg mal, weiß ich nicht, früher, da können wir ja auch Akte X nehmen oder sowas, da kam eine Folge pro Woche, so. Und in der Schule wurde denn ausgiebig über diese Folge
eine Woche gesprochen. Lang.
Ja, ja,
so. Aber Thomas, wenn ich mal eingrätschen darf, ich fand von, vor 3 Minuten hast du was sehr Mutiges gesagt. Du hast gesagt, in Anwesenheit von André Marx, dass du der größte 3-Fragezeichen-Fan in diesem Raum hier bist.
Ich find's auch. Oh. Ich find's auch.
Fan. Ganz
Fan.
Ehrlich,
wenn ich jetzt gesagt hätte, Fan und Autor, schwierig.
Ja. Das wäre wirklich schwierig. Holt sofort das 3-Fragezeichen-Quiz aus dem Schrank, wir betteln euch jetzt.
Also ich verliere definitiv. Also okay. Um das gleich mal vorwegzunehmen, ich glaube dir das, ich spreche dir deinen größten Fan-Status in diesem Raum überhaupt nicht ab, weil
ich habe eigentlich so eine
kann da,
ja, aber du hast Raum gesagt.
Da auch gar ja. nicht, nee, also da komm da ja. nicht mit. Bei so Quiz-Geschichten und so und Fanfragen und typischen was weißt du alles Dingen, da bin ich überhaupt nicht vorne mit dabei.
Letztendlich ist es ja auch ein Job, sag ich mal.
Ja, man also muss ich meine, ja ich habe ja in meiner Freizeit dann wirklich auch noch andere Dinge zu tun, als mich da auch noch mit den 3 Fragezeichen zu beschäftigen. Das heißt, dieses Fan-Ding, das habe ich ja ablegen müssen, mehr oder weniger automatisch. In dem Moment, wo es mein Beruf wurde, habe ich mich ja jetzt nicht mehr in meiner Freizeit damit großartig beschäftigt. Also klar, es vermischt sich immer mal wieder, aber ich bin da kein guter Quiz, kein guter Telefonjoker bei den 3 Fragezeichen.
Wie funktioniert das eigentlich? Das ist eine Frage, bevor ich sie wieder vergesse, die habe ich nämlich vergessen zu notieren. Wie funktioniert das eigentlich, wenn man, du musst auch die ganzen Folgen der anderen Autoren lesen, damit du faktisch auch in der praktisch in der Kontinuität bleibst, dass du praktisch, wenn die jetzt irgendwas schreiben, meinetwegen, jetzt blöd gesagt, Justus verliert einen Finger, dann kannst du ja nicht in deinem Buch das nächste Mal schreiben, Justus zählte das an seinen 10 Fingern ab. Also so als Beispiel, ihr müsst ja irgendwie an allen Strängen, in allen, zum Beispiel, die haben ja irgendwann mal Freundinnen bekommen, übrigens mögen wir auch nicht, genauso wie du nicht, ne? Das,
ja, red nicht für uns mit.
Okay, ne? Na, ich mochte das nicht so.
Ich mag Kelly.
Ich glaube, du mochtest es auch nicht so, als sie dann Freundinnen bekommen haben, oder?
Nee, ich mochte es nicht so. Aber das liegt jetzt gar nicht an den Figuren, sondern ich wusste nicht, was sie der Geschichte hinzufügen sollen. Also damit habe ich immer große Probleme, wenn etwas nicht der Geschichte dient. Ja. Und diese Freundinnen dienten selten der Geschichte.
War, glaube ich, auch einfach wieder so ein Ding seiner Zeit. Man musste jetzt irgendwie, ja.
Ja, es war für mich ja so ein Verzweiflungsakt, was die Amerikaner mit der Crimebusters-Ära gemacht haben. Also das war so ein bisschen, also entweder wir geben die Reihe jetzt auf oder wir krempeln alles um und gucken, was dann passiert.
Aber das sind Sachen, die du bei dir ja abspeichern musst, um in deinen Geschichten dann nicht irgendwann zu sagen, ja, Justus, der ewig Single ist oder so, keine Ahnung. Also macht man sich da Notizen, hat man oben irgendwo, hängt man sich ein Plakat irgendwo in sein Schreibzimmer, also, wo man die ganzen
Fakten... passiert ja nicht wirklich was Auswirkungen auf die Zukunft hat. Justus verliert ja nie seinen Finger.
Das ist richtig.
Auch sag mal vielleicht Frau Kretschmer. Eudora Kretschmer könnte den Finger verlieren.
Auch nicht wirklich. Und wenn dann würde es kommuniziert werden, dann würde in die große Runde gesagt werden, übrigens, Mrs. Kretschmer hat jetzt nur noch 9 Finger. So.
Wenn zum Beispiel auch
das passiert echt selten.
Wenn zum Beispiel auch einer Detektive irgendwas über seine Vergangenheit erzählt und dann kann ja nicht irgendwann in deinem Buch jetzt vorkommen, irgendwas, was dieser Aussage dann widerspricht. Sowas ist ja dann immer schwierig und sowas fällt Fans auch leider immer sofort auf.
Es gibt so Fälle, also zum Beispiel habe ich, wo wir gerade bei den Freundinnen waren, habe ich der Elizabeth habe ich den falschen Nachnamen gegeben, weil ich nicht auf dem Schirm hatte, dass sie ihr Nachname schon mal genannt worden war.
Genau sowas meine ich, genau.
Genau, das hatte ich nicht auf dem Schirm und auch das Lektorat nicht. Und das war auch noch vor Google und so. Da hätte ich wirklich alle Bücher im Kopf haben müssen, um das zu wissen. Hatte ich nicht. Und deswegen war mir das durch die Lappen gegangen. Mittlerweile haben wir natürlich so Faktenlisten, wo einfach drin steht, Tante Mathildas beste Freundin aus Band XY heißt so und so und wohnt da und da. So, das steht da dann drin.
Die Freundin aus dem Adventskalender, ne?
Emily?
Emily,
ja. Ja, Emily. Die will ich nicht drüber reden. Um jetzt mal deinen Lebenslauf mal kurz zu Ende zu bringen.
Wir sind noch bei deinem Geburtstag.
Wir sind noch bei der Begrüßung im Grunde genommen.
Ich breche das mal ein bisschen runter. Du hast jedenfalls...
Das ist auch wahnsinnig uninteressant, aber mach mal ruhig.
Ja, deswegen einfach nur...
Für dich, ja, weil du kennst deinen Lebenslauf.
Nee, aber was ist an meinem Lebenslauf, bitte?
Ich wollte nur beweisen, dass ich mich vorbereitet habe. Du hast ein Studium 94 begonnen mit den Fächern Germanistik, Sprachenwissenschaft und Kunst. Nach dem Semester hast du dann Kunst geopfert, ne? und nach, im Laufe des fünften Semesters dann auch die anderen Fächer geworfen. Und dann war das Schreiben die hauptberufliche Passion. Und dann im Winter 94/95 hast du das Manuskript für dein erstes Manuskript, die der Fahrt sein, das versunkene Schiff geschrieben, hast dich damit als Autor beim Kosmos Verlag beworben. Der Verlag zeigte Interesse, hätte aber irgendwie ein Jahr gedauert, bis es veröffentlicht wird. In der Zwischenzeit hast du ein anderes Manuskript geschrieben, nämlich Poltergeist. Hier ist es, Olli.
Das hat gerade so ein bisschen, also liebe Hörer, ihr könnt es gerade nicht sehen, aber Thomas greift tatsächlich die Bücher neben sich hoch und zeigt zu unserem Gast. Ja, es hat so ein bisschen Late-Night-Vibes gerade.
Du sitzt da gerade an deinem Tisch. Mich auch die ganze Zeit, fuck, ich habe die Kameras jetzt gar nicht gesehen.
Ja, ne? Ja. Und dann wurde quasi das versunkene Schiff auf deinem eigenen Wunsch zurückgezogen und stattdessen wurden Poltergeist veröffentlicht, beziehungsweise wurden ja drei Bücher auf einen Schwung veröffentlicht, nämlich Spur des Rahmen, Poltergeist und das brennende Schwert. Und versunkene Schiff ist dann 2014 in der Top Secret Edition 2 erst veröffentlicht worden. Und ich möchte dir jetzt mal meine authentische Geschichte zum Poltergeist erzählen. Ich habe damals die Bücher von Brigitte Johanna Henkel-Weidhofer gelesen, wo die alle veröffentlicht wurden. Und damals mit meinen, ja, wann war das? 95, 96, mit meinen 13, 14 Jahren. Ich habe mich immer gefreut, dass es neue Drei-Fragezeichen-Bücher gab. Habe auch schon gecheckt, dass es sich da was geändert hat, dass es keine amerikanischen Bücher mehr sind. Ich war aber irgendwann so ein bisschen von dem Stil von Frau Weidhofer nicht mehr so angetan. Und das ist jetzt wirklich kein Witz. Karstadt-Hermannplatz. Ich sehe dieses Buch stehen, greife rein, denke so, oh, Poltergeist, krasses Cover, hier mit der Hand am Fenster und so. Mach auf und denke so, erzählt von André Marx. Und ich denke so, geil, neuer Autor. Das war wirklich mein Gedanke, weil ich so dachte, geil, nicht mehr Frau Weidhofer. Und mich wirklich gefreut, ein neuer Autor, neuer frischer Wind. Das war mein erster Eindruck von dir, ohne dieses Buch gelesen zu haben.
Ja, schön.
Was soll ich jetzt noch anders sagen?
Wirklich neuer erster Eindruck. Das ist so, als wenn ich Telefonbuch aufklappe, sehe einen Namen und denke so, toller Name.
Ja, aber wenn du ein bisschen mit den Büchern vertraut bist und mit dem Stil, ja, hattest du mich schon, und ich war bei 97, wann war das, Februar? Da war ich 14. Da habe ich mich gefreut.
Also hast du dich gefreut, dass mehrere Autoren jetzt daran schreiben?
Weil ich dachte, jetzt ist mal ein neuer am Werk, der einen neuen frischen Wind reinbringt.
Ja.
Das war meine Geschichte dazu.
Und wie enttäuscht warst du, als du mit dem Buch durch warst?
Okay. Also mein Lieblingsteil an dieser Geschichte ist der Karstadt-Hermann-Platz.
Meine auch.
Das ist ja ein legendäres Kaufhaus.
Und einer der wenigen, die noch offen haben.
Sogar. Ja,
da gibt es ganz viele Fanta-Mango-Geschichten. Nach der Schule sind wir immer zum Karstadt-Hermann-Platz gegangen. Wir waren da Mainzer Straße auf der evangelischen Schule Neukölln und dann haben wir uns immer zu dritt, zu viert abgesprochen, ja, wir gehen jetzt zum Karstadt-Hermann-Platz und holen uns Fanta Mango.
Nicht nur das, meine Schwester hat beim Karstadt-Hermann-Platz gearbeitet. Ja, sehr, sehr viel Zeit da verbracht. Auch mal von einem, wie heißt es hier, von so einem Security, von einem Detektiv festgehalten worden. Ey, du hast geklaut, was ich gerade gemacht habe.
Ja, ich habe einfach. Du warst doch so von André Marx fasziniert, das Buch vergessen hast zu bezahlen.
Ja. Also, Karstadt-Hermann-Platz, wir können auch gerne über Karstadt-Hermann-Platz sprechen.
Und eine schöne Zoo-Abteilung hatten die?
Oder haben die nur die haben ganz viel umgebaut jetzt.
Okay.
Ich bin ein bisschen entsetzt. Die haben jetzt unten im Erdgeschoss wohlgemerkt, nicht im Keller irgendwie, was ist da, ein Lidl oder sowas drin?
Also diese Keller-Discounter sind ja auch furchtbar.
Verzweiflungstaten, die da gerade passieren. Ich bin ein bisschen besorgt, dass der Karstadt das auch nicht mehr lange macht. Kennt ihr das BKA-Theater am Mehring da?
Ja.
Habt ihr schon mal Ediths Glocken gesehen?
Nicht. Das klingt jetzt ein bisschen anzüglich, aber...
Ja, ist es auch. Also es gibt ein Drag-Queen-Weihnachtsstück, das jedes Jahr zu Weihnachten dort aufgeführt wird, seit 20 Jahren. Das heißt, Achtung, ist jetzt nicht mehr für Minderjährige geeignet, wenn Ediths Glocken läuten. Und der Karstadt-Hermann-Platz spielt eine relativ prominente Rolle in diesem Weihnachtsstück.
Ich bin interessiert.
Und ich bin ein großer Fan und gehe da jedes Jahr hin und ihr müsst das auch machen.
Ja, dann müssen wir uns mal Ediths Glocken angucken.
Ja. Unbedingt. Ediths Glocken ist das Beste, was Berlin zu
bieten hat. Kannst du uns Karten organisieren?
Nee.
Du musst die auch immer bezahlen?
Ich muss die kaufen, okay. Und man muss sich auch immer relativ früh dann drum kümmern, weil das sehr beliebt ist bei so Weihnachtsfeiern und so. Also das Theater ist dann immer gut ausgebucht.
Es ist sowieso toll, das kann man ja auch mal vorwegnehmen. Du bist ja 1999 nach Berlin gezogen.
Ja.
Aus welchem Grund? Weil das habe ich jetzt eigentlich nie so... rausfinden.
Was will man hier?
Warum ist, was will man in Berlin? Nein, aber wie kam der Wunsch oder die Idee, ich ziehe jetzt nach Berlin? Ne? Weil Berlin ist die Party, ja klar, Berlin geht's ab oder so. Oder waren das berufliche Gründe? Eigentlich auch Blödsinn, weil der Kosmos Verlag ist in Stuttgart. Also ich bin interessiert, warum bist du nach Berlin gekommen?
Ja, ich bin nach Berlin gekommen, weil ich ja in Osnabrück aufgewachsen bin und da die ersten 27 Jahre meines Lebens verbracht habe und dann irgendwann dachte, ja, das jetzt reicht jetzt auch. 27 Jahre sind jetzt genug für eine Stadt dieser Größe, dieser Lage und überhaupt dieser...
Bist rausgewachsen, kann man sagen.
Ja, ich bin rausgewachsen und dachte, ich muss irgendwo anders hin, weil alle meine Bezugspersonen auch inzwischen woanders waren. Das ist ja normal, dass man dann zum Studium irgendwo anders hingeht und ich war halt in Osnabrück geblieben und dann dachte ich irgendwann, das geht so nicht mehr. Du musst mal irgendwie was anderes sehen und hören.
Dann kennst du ja auch noch diese arm, aber sexy Zeiten. Und
ja,
definitiv. Also du kannst inzwischen auch sagen, Berlin hat sich verändert.
Oh ja. Oh ja. Und tut es immer noch.
Ja. Ja.
Das macht es ja auch spannend, aber ja, es hat so alles seine...
Es gibt so einen Spruch, der stammt sogar schon aus dem 19. Jahrhundert. Berlin ist dazu verdammt, immer nur zu werden, aber nie zu sein.
Ja.
Weil die Stadt sich immer verändert.
Ja, das sehe ich auch so. Ja, wobei ich mich dann schon manchmal frage, ist nicht vielleicht doch irgendwann demnächst mal alles durchsaniert und verkauft und alle Preise bis zum Anschlag hochgedreht? Ist das Ende nicht vielleicht in Sicht der Entwicklung? Aber... Wer weiß, vielleicht auch nicht.
Georgs Marie Hütte war fertig.
Was?
Wie hieß der Ort nicht?
Ja, wie heißt der?
Georgs Marienhütte. Ja, ich habe extra nochmal geguckt. Der war fertig entwickelt, der Ort, ne?
Ehrlich gesagt habe ich in meinem Leben keine 24 Stunden in Georgs Marienhütte verbracht, glaube ich. Ja, nein, das stand nur das Krankenhaus, in dem ich zur Welt gekommen bin. Deswegen ist es mein Geburtsort. Aber okay, das war Zufall quasi.
André, wie war es denn? Du kommst nach Berlin, bist dann vielleicht das erste Mal in diesem sensationellen Karstadt drin. Ja, ja. Das war ja früher noch toll. Die hatten ja damals auch...
Immer noch toll, das weiß nur niemand.
Die hat eine gute Hi-Fi-Abteilung.
Ja, man muss da eine Kasse finden, die offen hat und so. Also Karstadt hat schon sehr nachgelassen.
Da ist Klauen sehr einfach, weil man weiß nicht, wo man bezahlen soll.
Die sind ja nicht umsonst insolvent.
Und die hatten ja damals auch eine Buchabteilung, meines Erachtens nach. Die hatten ja auch eine CD-Abteilung und so, Karstadt. Wie ist es so als Buchautor? Geht man da hin zu den Büchern und guckt erstmal, ob man selber sich liest, so als Autor bei den 3-Fragezeichen-Büchern oder so. Also ich kann mir vorstellen, dass man das macht. Ich weiß es nicht.
Ich nenne das Bestände checken und ich mache das definitiv, ja. Also in den ersten Jahren habe ich das natürlich sehr ausführlich gemacht. Inzwischen mache ich das aus Gewohnheit, wenn ich eine Buchhandlung betrete, gucke ich, wo ist die Kinderbuchabteilung? Sehe ich da schwarze Buchrücken?
Ja.
Und meistens reicht mir das dann schon. Ich muss inzwischen nicht mehr wissen, ob jetzt meine Bücher da stehen.
Achso, ich dachte, du räumst schon extra so die Bücher mit den anderen Autoren. Nein, die reihen so auf den Tisch.
Das ist in die Zoo-Abteilung.
Das haben meine Eltern immer gemacht.
Ja, witzig.
Ja.
Der Junge muss nach vorne.
Genau, der Junge muss nach vorne. Nein, aber das habe ich schon getan, ja. Ich finde es immer toll, wenn ich die 3 Fragezeichen, also generell die Reihe, entdecke an Orten, wo ich sie nicht unbedingt erwarte. Also in kleinen Läden oder...
Oder bei Olli zu Hause.
In Läden, die sich so auf die Fahne schreiben, eigentlich nur Erich Kästner und Astrid Lindgren zu verkaufen, wenn die dann trotzdem auch ein paar 3 Fragezeichen dabei haben. Das finde ich dann immer toll.
Aber dafür ist 3 Fragezeichen aus meiner Sicht eine noch stärkere Marke geworden als in den... gerade so in den letzten 20 Jahren. Ne? Also es gibt ja so viel inzwischen. Ne?
Ja, die Marke schon, aber es gibt ja trotzdem Buchhändler, die sagen, nein, das ist zu trivial, das wollen wir nicht verkaufen.
Ah, okay, gut, so ein bisschen arzi-fazi-mäßig.
Ja, genau. Ja. Ist ja auch alles wunderbar. Muss ja jeder Buchhändler selber wissen, wie er seinen Laden bestückt. Aber genau, wenn ich in solchen Läden dann trotzdem die 3 Fragezeichen finde, dann freue ich mich.
Kommen wir mal zu ein paar Zahlen, also so diese Statistik abarbeiten. Du hast insgesamt 40 Bücher und 2 Kurzgeschichten zu der Serie beigetragen, darunter die Jubiläumsbände Folge 100 Toteninsel, den Feuermond, die 125, Folge 200 Feueres Auge, wo die beteiligten Herren hier an diesem Tisch einen 17-stündigen Podcast zu abgehalten haben.
What?
Ja,
das ist mir entgangen.
Komisch.
Ich wünschte, es war in aller Munde damals.
Der Redelsführer sitzt da drüben.
Ja.
Weil ich weiß noch, wie wir damals haben wir die 199 besprochen. Hier grüne Kobold, hier mit der Avocado-Gesichtsmaske, so ein Quack. Und dann meinte ich so, Mensch, die nächste Folge, die rauskommt, ist die 200. Und ich habe die schon gelesen damals. Und dann meinte ich so zu Benjamin, das ist wieder ein richtig großes Ding. Boah, da müssen wir 17 Stunden drüber sprechen. Mhm. Und ich so, gucken wir mal. Jetzt ist Benjamin leider sehr manipulativ und hat so eine Wirkung auf gewisse Hörer von uns. Und dann wurde halt in jeder Folge, die danach kam, immer wieder gesagt, ja, aber unter 17 Stunden mache ich das nicht und so, ne? Und dann haben wir wirklich an Ostern 2020 gesessen und haben, es waren keine 17 Stunden, aber es waren, glaube ich, 13,5. Mit Abspann hinten dran waren es 17 Stunden.
Keine Fragen.
Ja. Immer wieder euer Name.
Ja. Okay. Also wir haben wirklich 13 Stunden über volles Auge gesprochen. Ja. Ja. Deswegen, allein deswegen ist schon diese Folge uns allen ins Gehirn eingebrannt. Ne? Und zuletzt den Jubiläumsband der Puppenmacher, der aber nicht mehr diese epische Trilogielänge hat. Warum eigentlich? Auf eigenen Wunsch, nach dem Motto, nee, kein Bock, oder weil der Verlag gesagt hat, nee, machen wir nicht mehr?
Das war so eine Mischung aus allem. Also der Verlag hat gefragt, hast du denn irgendwie eine große Idee für irgendwas Aufregendes? Und ich sagte, nee, ehrlich gesagt nicht. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, zu 225, das ist so eine merkwürdige, krumme Zahl, braucht man vielleicht auch nicht mehr sowas Großes.
Na, 125 war eigentlich schon.
Ja, die, ne? Das war aber eine andere Zeit. Also die, ich hole jetzt mal ein bisschen aus, die 100 war ja was völlig Neues damals.
Da hast du den Verlag ja sogar noch drauf aufmerksam gemacht, ne?
Genau, da habe ich ein bisschen Überzeugungsarbeit geleistet und gesagt, Leute, lasst uns das doch mal probieren, das ist doch eine total coole Idee. Ich als Fan würde total drauf abgehen auf so eine Trilogie.
Seht ihr, genau wie beim 17-Stunden-Podcast, so macht man das.
Du als Fan wolltest so lange drüber reden, ich weiß.
Wie oft hast du dich geärgert, dass dir diese Worte mit den 17 Stunden über die Lippen gekommen waren?
Er ist heute noch stolz.
Ja, richtig stolz.
Okay, er ist stolz, und es ist tatsächlich nicht unsere längste Produktion gewesen. Wir haben schon einen 24-Stunden-Podcast gemacht.
Konnte ich mich durchsetzen.
Ja. Ja, und wer hat am Ende die ganze Nacht die Folge... ist egal. Ja, ja, haben wir auch gemacht. Wir haben einen 24-stündigen Livestream über Meisterdieb und Feuermond gesprochen.
Ja.
Also irgendwann habe nur noch ich
muss gesprochen. Echt Abbitte leisten, dass ich das alles nicht weiß. Ich wusste ja gar nicht,
was du hast, wo
ich
nichts jetzt hinkomme.
Du hast nichts verpasst.
Spar dir die Leben.
Ich reise mal kurz nach Lichtenberg und dann trinke ich einen Kaffee und fertig. Und jetzt
aber du hast wirklich nichts verpasst.
Es sei denn, du willst hören, wie Damien fast einschläft.
Ja? Und Olli sagt so, ich weiß nichts mehr.
Naja, also die erste Stunde habe ich ja noch gesprochen.
Ja, das stimmt, ja. Nee, mein Meisterdieb kam sehr gut bei uns weg.
Ja, Meisterdieb hat bei uns Höchstwertung bekommen.
Stimmt. Das wollte ich gerade fragen. Kann man denn nachvollziehen als Podcastmacher, wie so die Stream-Gewohnheiten waren? Also haben die Leute das dann am Stück gehört oder haben sie nach 2 Stunden aufgehört?
Also es war wirklich sehr schön. Es war sehr schön. Wir haben es, glaube ich, gestückelt veröffentlicht dann später. Ne?
Als bei Spotify und so, ja, aber halt... bei YouTube konnte man
im
das dann
Chat
noch sehen.
Im Chat war das wirklich sehr schön. Ich muss jetzt leider ins Bett. Sorry, Leute, aber toller Podcast. Und dann waren die nach 5-6 Stunden wieder da, haben gesagt, Mensch, ihr seid ja immer noch da, großartig. Sind sofort wieder eingestiegen.
Ihr seid 2 Seiten weiter. Die haben uns Essen bestellt. Also die haben uns richtig unterstützt.
Also, aber Moment mal, ihr habt das echt am Stück gemacht.
Ja.
Oder was? Und das Buch parallel gelesen, mehr oder weniger. Weil
man gebe muss ja die Zeit irgendwie füllen. Feuermond habe ich nicht geschafft zu lesen. Ich habe es probiert. Ich war Anfang 2000... Wann haben wir den jetzt gemacht? 22?
22,
glaube ich. Ich war im Februar 22 für 3 Wochen in Kalifornien, /Arizona. Und da wollte ich es am Strand lesen. Ich wollte so richtig dieses, hier im Venice, dieses Kalifornien-Feeling haben. Ich habe es nicht geschafft. Aus Gründen Faulheit. Und ich muss auch sagen, ich bin nicht der größte Feuermond-Fan. Ich finde Erbe Meister, Diebes finde ich super. Feuermond, ich war auch damals bei der Record Release Party 2008, da drüben siehst du noch die Karte, neben der Knorkator-Karte, die Record Release Party, da waren 50 Leute, war ich bei der Feuermond Record Release Party und die hat sich so ewig gezogen.
Ja, ich mein, das glaube ich.
Ja, es gab Essen und so, das war alles super, die 3 Sprecher waren da, Andreas Fröhlich kam ein bisschen später, wir haben auch am Ende alle über eine Woche vor Veröffentlichung die CD-Box geschenkt bekommen mit den Unterschriften und so, aber Feuermond ist so, ich kann nur über die Hörspielumsetzung reden, das zieht sich nach hinten so raus.
Das ist halt super lang, ja.
Und ich weiß, es ist sehr viel gekürzt, es fehlt irgendwie von Peter dieser Paraglide-Flug und so, ne, und auch, das hat Mininger, glaube ich, alles rausgekürzt oder so. Und ich finde auch den Sprecher von Eugene, wie alt war der da, auch schon 80 oder so, keine Ahnung, der redet immer so langsam und für mich fand ich das immer schwierig. Jedenfalls, was die Hörspielumsetzung angeht. Ich bin auch nicht der große Eugenie-Fan. Deswegen.
Aber ansonsten muss man sagen, dass wir probieren, alle Bücher zu lesen, die wir auch besprechen.
Das stimmt.
Und da müssen wir auch wirklich sagen, dass zu kann eigentlich sagen, 95% wir die Bücher besser finden. Ja. Also wirklich die Bücher, muss ich sagen, ich finde die Hörspiele, ich bin ja erst 2019 dazugekommen und die Hörspiele in meinen Augen haben immer so ein, das merkt man jetzt immer mehr, so einen immer gleichen Ablauf. So.
Oh, er hat eine Pistole. Auf ihn!
Diese Enden sind eh schwierig, aber die Hörspiele haben immer so einen gleichen Ablauf und ich mag das an den Büchern, dass es auch mal so Abweichungen gibt oder mal so eine kleine andere Geschichte in der Geschichte und sowas, und das ist in den Hörspielen nicht und deswegen bevorzuge ich ganz stark die Bücher.
Diese Brücke möchte ich jetzt gleich mal nutzen, weil wir gerade so viel über die Bücher und das Hörspiel sprechen. Was du nicht wissen kannst, André, die Hörer fragen sich gerade die ganze Zeit, was macht Olli da eigentlich die ganze Zeit?
Das frage ich mich auch.
Weil wir haben einen Autoren zu Gast und alle wissen, Olli liest die Bücher nicht. Muss ich dir leider sagen. Ja. Also ich habe nicht ein Buch gelesen. Ja.
Jedes Tutorial.
Mir sind die Namen der Autoren natürlich bewusst. Aber ich habe hier heute die Rolle, das Sprachrohr für unsere Fans, für unsere Hörer zu sein. Und
die auch alle nicht lesen.
Die, doch, die meisten.
Doch, da lesen wir auch.
Weil du jetzt viele. Gerade Sprachrohr sagtest.
Ich vertrete hier heute die Hörerschaft, die natürlich sehr belesen ist und auch die Autoren und die Bücher kennen. Von daher würde ich doch einfach mal jetzt eine Hörerfrage dazwischen werfen, ja, damit wir die nicht ganz vergessen. Also, der liebe Danny Stacks, einer der vielen Unterstützer auf Patreon, ganz liebe Grüße gehen raus, schreibt erstmal eine kleine Einleitung, die ich jetzt einmal vorlese und mal dann einfach mal auf dich wirken lasse. Marx liebt verschlüsselte Botschaften, Symbole, fremde Kulturen, alte Mythen. Viele seiner Fälle drehen sich um Rätsel mit historischen oder geheimnisvollen Hintergründen. Zum Beispiel Toteninsel, Feuermond, Auge des Drachen, Labyrinth der Götter, Jadekönig. Das war seine Einleitung. Möchtest du darauf reagieren?
Ist das so? Kann sein. Ist das nicht in jeder Drei-Fragezeichen-Geschichte von jedem Autor so?
Dass nicht es um so auffällig, glaube ich.
Mysterien und Rätsel und geheimnisvolle Dinge geht. Also ist das
ja, aber in deinen Fällen,
der Serie.
Ja, aber in deinen Fällen, finde ich, ist schon mehr so der Abenteueraspekt drin.
Und da möchte ich auf den von dir schon angesprochenen Kontrast ansprechen. Okay. Fußballgangster ist nicht so mythisch.
Nee, ja, okay, das stimmt.
Doping-Mixer.
Doping-Mixer ist auch nicht so. Also, scheint bei den Hörern bei dir tatsächlich aufzufallen. Jetzt kommen wir mal zu der Frage von Stanny Stacks.
Noch eine Frage, okay.
Herr Marx, Ihre Geschichten scheinen fast archäologische Züge zu tragen. Haben Sie ein Faible für Mythologie oder alte Kulturen?
Also, eigentlich nicht besonders ausgeprägt. Ich bin jetzt nicht so der Geschichtsfreak, also ich bin nicht derjenige, der auf Arte bei einer Geschichtsdoku oder so hängen bleibt.
Wie kommt man auf diese Stränge in diese Richtung?
Naja, das ist, also ich mag das geheimnisvolle, mystische und da drängen sich dann oftmals so alte Kulturen irgendwie auf. Aber ich muss mich dann jedes Mal auch reinlesen und mich ein bisschen mehr damit beschäftigen, weil ich es jetzt nicht, es ist kein Steckenpferd von mir. Ich weiß das nicht einfach so.
Also hat natürlich keinen genauen Background, du interessierst, also findest es einfach an sich spannend, weil du selber als Konsument das wahrscheinlich gerne
genau,
lesen und hören würdest.
Genau, so ist es, genau. Und dann finde ich es auch toll, wenn ich als Konsument dann was lerne, aber es geht nicht so weit, dass ich mir jetzt irgendwelche Bücher über, was weiß ich, mir reinziehe. Also, und für Recherchezwecke finde ich das auch schon schwierig. Recherche ist jetzt auch nicht so mein
Steckenpferd.
Ja, mein Steckenpferd, wo ich mich so rein vertiefe oder so, sondern das ist immer so das notwendige Übel, das ich dann halt betreiben
muss. Das kennen wir, wenn wir den Podcast vorbereiten.
Das dann denke ich immer, okay. Also am extremsten war es zum Beispiel bei wie heißt denn das Buch? Das mit den Maya.
Grab der Maya,
dankeschön.
Mit dem Maya, Grab der Maya, ah ja.
mir war klar ungefähr, was ich wollte und gleichzeitig wusste ich aber auch, ich habe keine Ahnung von Maya und von der Geschichte und nichts, ich wusste gar nichts. Also musste ich dann anfangen zu recherchieren und zu lesen und mir Wissen anzueignen.
Ist ja auch dann sehr gefährlich, wenn man sagt, ich will das zwar machen, aber ich darf mir jetzt auch keine Fehler erlauben, historischer Art.
Das Buch wurde halt immer historischer und mir war klar, ich brauche einen gewissen Background, um das überhaupt schreiben zu können. Und da musste ich mich dann reinknien und das war nichts, was mir Spaß gemacht hat. Yeah. Und ich habe auch alles wieder davon vergessen. Also man behält ja immer das, woran man Interesse hat und vergisst das, was einen langweilt. Und ehrlich gesagt fand ich die Geschichte der Maya nicht so spannend, aber zwischendurch wusste ich das alles mal.
Hilft dir da jemand oder machst du es dann wirklich ganz alleine oder gibt es da irgendwelche Personen, wo du sagst, kannst du da auch mal, weiß nicht, nochmal drüber lesen, über die Fakten, weil du kennst dich ja da aus oder jemand, der das mit dir zusammen macht? Oder?
Nee, also ich habe schon Leute, die ich dann frage, verstehst du das? ist das schlüssig, ist das zu schnell, ist das zu langsam, aber jetzt historische Fakten oder so, da habe ich auch niemanden an der Hand, der das wüsste, also der jetzt wirklich so eine Maya-Geschichte zum Beispiel sagen könnte, ja, das ist korrekt oder nicht oder so.
Aber Maya fällt mir nur der Scarabeus-Käfer ein.
Aber es ist halt wirklich dann das Übel, ne? Du denkst, ich will diese Geschichte erzählen, aber ich muss mich damit beschäftigen. Und ich glaube, gerade auch in heutigen Zeiten mit Google, Internet und so, ich glaube, wenn du die Geschichte vor 30 Jahren geschrieben hättest, wären vielleicht so Fehler oder künstlerische Freiheit, die sich der Autor nimmt, nicht so aufgefallen wie heute, ne? Wo sofort heißt, irgendwie, nee, das stimmt nicht und die haben keine Goldketten getragen, sondern Platinketten und so, weißt du?
Ja.
Aber es passt halt in deine Geschichte rein, ne? Weil nur Platin die Tür öffnet oder so, in der sie gefangen sind und so. So
ja, ja, also ich bin ja auch sicher, in meinen früheren Büchern habe ich auch bestimmt eine Menge Fehler drin, die mir nicht aufgefallen sind, weil ich halt noch nicht googeln konnte, weil es noch kein Google gab und weil alle Informationen, die ich hatte oder die mir überhaupt zur Verfügung standen, stammt aus der Bibliothek, also aus Lexika.
Ganz und kurzer Break.
Nachschlagewerken.
Thomas, hörst du es auch?
Ja, es rauscht die ganze Zeit.
Irgendwas knistert.
Aber ich weiß nicht, was.
Hallo, hier ist Jessica vom Podcast Die Zwei. André Marx ist für mich einfach fest mit dem Die-Drei-Fragezeichen-Universum verknüpft. Was mich besonders an ihm fasziniert, ist seine Fähigkeit, komplexe und atmosphärisch dichte Geschichten zu erschaffen. Er versteht es meisterhaft, Spannung aufzubauen und gleichzeitig die Charaktere authentisch und lebendig darzustellen. Wenn ich an André Marx denke, kommt mir sofort die Folge Erbe des Meisterdiebs in den Sinn. Für mich ein Highlight in der Serie mit überraschenden Momenten und einem Justus, der sich mal so ganz anders verhält, als es sonst der Fall ist.
Ja, da gibt's eine witzige Geschichte zu deinem Buch Botschaft von Geistern. Da hast du auch dich damals im Rocky Beach Forum selber zu geäußert. Weil am Ende ist ja diese Sache, dass Jelena und Justus im Keller gefangen sind und die Tür ist abgeschlossen, dann können die sich befreien. Und laut eigener Aussage hast du gesagt, du warst zu faul oder hattest keine Lust, die millionste, wie kommen wir aus dem Raum Geschichte rauszuschreiben. Aber das haben dir die Fans, ich sag mal in Anführungszeichen, übel genommen, weil sie nicht verstanden haben, hä, wie haben die sich denn aus dem Keller befreit, ne? Also ja. Das hat ja irgendwie mehr Wellen geschlagen als die Geschichte selber, oder?
Ja, vermutlich.
Ja, aber ist es so eine Sache, wo du heute denkst, irgendwie, da stehe ich drüber oder, oh Gott, hätte ich das mal gemacht?
Ja, nee, also das Buch ist ja nun auch schon uralt inzwischen, deswegen stehe ich mittlerweile absolut drüber. Und ich habe halt viel ausprobiert und manchmal war es eine gute Idee und manchmal nicht. Und das mit dieser Befreiungsnummer war halt anscheinend keine gute Idee. Aber dafür braucht man ja auch erstmal ein Feedback von Lesern und Hörern, die dann sagen, was ist denn das hier für Mist? Mhm. Das konnte ich ja quasi nicht wissen. Hätte es ahnen können, aber so clever war ich nicht. Also habe ich was probiert und das ging schief.
Aber ich finde den Gedanken...
Ich noch mal probiert.
Ich finde den Gedanken ganz witzig zu sagen, irgendwie... Nee, ich schreibe das jetzt nicht auf. Punkt. Ich will nicht, weil war alles schon mal da.
Ja, ich fand es halt lustig, aber niemand anders hat diesen Humor geteilt. Das war dann halt Pech.
Das Problem kennen wir.
Ja, man muss halt auch mal Sachen ausprobieren.
Wenigstens einer hat gelacht.
Hat man es dann halt, dann weiß man, ist man schlauer danach.
Also aber du hast
das Lernen.
Ja, du hast ja oft sehr gute Ideen, ja, kommt ja auch gut bei den Hörern an. Aber gibt es für dich was persönlich, was du geschrieben hast, wo du sagst, warum habe ich das geschrieben? Warum habe ich das nicht weggelassen? Oder hätte ich da mehr Zeit reingesteckt oder sowas? Gibt es da so irgendeinen Punkt, wo du sagst, was sich heute noch ärgert, was vielleicht auch schon älter ist? Oder?
Also, ich habe grundsätzlich ein bisschen ein Problem mit meinen ersten Büchern, mit allen mehr oder weniger, weil ich lese die nicht. Aber das, woran ich mich erinnere, hat doch Schwächen. Und das betrifft eigentlich alle frühen Bücher. Ich sag mal so alles vor Toteninsel oder wenigstens alles vor Nacht in Angst. Mhm. Ich denke, die würde ich heute alle anders schreiben und auch alle besser schreiben. Weil ich da einfach noch nicht so drin war und noch nicht so gut war und noch nicht so viel gelernt hatte. Jetzt ein konkretes Beispiel kann ich dir jetzt nicht nennen, aber es ist so allgemein der Spannungsaufbau oder der Aufbau oder die Auflösung von allen meinen ersten Büchern würde ich heute wahrscheinlich anders angehen.
Ja.
Aber das war, ich meine, man lernt halt, man wächst halt an seinen Aufgaben, also man lernt halt dazu. Ich konnte es damals nicht besser, ich habe es so gut gemacht, wie ich konnte und heute würde ich es besser machen. Aber ja, genau. Ist es ein Grund, zurückzugehen und jetzt irgendwas zu bereuen? Ja. Nein, aber es würde heute trotzdem anders
sein. Das macht dich auch aus. warst ja vor 20, 30 Jahren ein anderer Mensch, der einen anderen Stil hatte. Ne?
Ja,
andere Erfahrung natürlich. Genau. Ne?
Ja. Obwohl ich persönlich finde das zum Beispiel auch bei Filmen ist das so, wenn es zu perfekt ist, nervt mich das manchmal. Manchmal sind so Ecken und Kanten oder wenn das so ein bisschen sperriger ist, hat es auch manchmal so Stil und eine besondere Form, die ich persönlich gerne lese, wenn es noch nicht so perfekt ist.
Also das ist total spannend, weil ich schon seit vielen Jahren darüber nachdenke, wäre es nicht mal eine Idee, dahin zurückzukehren und die ersten, sagen wir mal, 10 Bücher zu überarbeiten und in überarbeiteter Form vielleicht nochmal irgendwie rauszubringen. Also jetzt mal ganz abgesehen davon, ob der Verlag das für eine gute Idee halten würde oder nicht.
Ja.
Und dann denke ich immer, für mich fände es cool, aber wahrscheinlich würden die Leser es gar nicht geil finden, weil sowas nie gut ankommt, weil das ja immer mit Erinnerungen verbunden ist, mit Nostalgie und die Leute mögen eben genau diese eine Stelle, die nicht so viel Sinn ergibt.
Oder Harnschuhschuss.
Ja, genau, ja. Star Wars, das beste Beispiel.
Ja.
Das war nicht verschlimm. Oder ich hatte ja mehrere Male Hand angelegt an die ersten Filme.
Oh ja.
Und es wurde immer nur schlechter. Also jedes Mal war es eine Verschlimmbesserung. Und klar hat George Lucas gedacht, ey, jetzt sieht es endlich richtig gut aus. Ich sollte, glaube ich, nicht klatschen.
Doch.
Doch, man darf.
Entschuldigung.
Wir sind Applaus gewohnt.
Ja. Genau, und das, er hat nicht einkalkuliert, dass die Fans eben genau das staubige, unperfekte und moralisch vielleicht fragwürdige im Fall von Han Solo gut finden.
Das Witzige ist, das sagen manche Hörer auch von unseren Sachen. Wenn wir mal wirklich eine Folge rauskauen, haben wir da, Mann, die ist ja mal journalistisch, qualitativ und professionell einfach mal perfekt. Das hauen wir jetzt unseren Hörern und wir hören, das ja, ist aber langweilig. Ja, lustig genug. Wo ist euer Humor hin?
Und keine provozierenden Missfragen. Ne, kein 17-Stunden-Podcast.
Ja,
das gibt's immer. Da kann ich mich mal als auch Fan, ich will entblößen sagen, wie komme ich auf das Wort?
Outen.
Nein, outen, danke. Ich bin großer Fan von Geheimakte UFO.
Ja, das ist so eins dieser Beispiele.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja wirklich dein 5. Buch oder so, in der Reihenfolge. Ne? Ich finde, da merkt man krass, ich weiß, dass du Star Trek-Fan bist.
Mhm.
Ich gehe auch mal stark davon aus, dass du Akte X-Fan warst eventuell oder so, weil für mich ist, also es ist ja in diesem Fahrwasser von dieser Mystery-Welle entstanden, das Buch. Ne? Jetzt weiß ich nicht, ob das bewusst war oder einfach, ob du Bock hattest, so eine Geschichte zu schreiben. Aber für mich ist es wirklich so, weil es auch genau in der Zeit erschienen ist, dass ich denke, da ist wieder der Nostalgiebezug. Ah, Akte X, genau die Zeit. Und da kam Geheimakte UFO. Ich bin großer Fan von dem Hörspiel. Im Buch ist mir ein bisschen zu viel Zickerei unter den... Also ich weiß auch, wie ich mich aufgeregt habe. Peter vermisst sein Portemonnaie. Und Justus dreht sich so gelangweilt um und spielt weiter solitär oder so, weil ihn das nicht interessiert, dass der sein Portemonnaie verloren hat. Ich weiß, dass du es gut findest. Ja? Belmi mag den arroganten Justus dir. Ja? Und so. Und da dachte ich so, oh, wie legt der denn die Rolle an und so. Aber ich habe dann später mal gelesen, dass du damals Justus auch nicht so selber mochtest, aber irgendwo so jetzt inzwischen so deinen Frieden mit der Figur gefunden hast. Aber ich glaube, in den ersten Büchern fandst du den auch selber so ein bisschen zum Kotzen.
Naja, zum Kotzen ist jetzt ein bisschen
ich
schon mit 6 Jahren.
Nein,
das ist zum Kotzen. So Entwicklung. Ja, also ich meine, ja. Also ich hab halt auch Spaß dran gehabt, ihn dann ein bisschen als unsympath darzustellen. Und dann hatte ich irgendwann auch keinen Spaß mehr dran, weil ich auch gemerkt habe, Leute wollen das jetzt auch nicht unbedingt so extrem lesen.
Mhm.
Und dann schwenkt man mal in die Richtung und in die und versucht mal aus der Figur was rauszukitzeln, was man so noch nicht gelesen hatte und dann testet man wieder andere Grenzen aus. Also das ist ja ein Prozess und in der Phase war es halt so, wie es war. Das würde ich heute auch nicht mehr so machen, aber ja, muss man, also wie gesagt, für mich hätte Lust, das alles nochmal anders zu schreiben, aber ich weiß, dass das wahrscheinlich niemand lesen will. Oder nur, um dann zu sagen, ist alles scheiße, früher war alles besser.
Oder man nutzt jetzt diesen Hype, André Marx ist weg, jetzt kommen alle Bücher nochmal neu überarbeitet raus, damit man überhaupt nochmal was von dir zu lesen hat.
Ich glaube, dafür muss ich noch 10 Jahre warten.
Hat dich denn, wenn du sagst, Justus so ein bisschen hat sich dann verändert, haben damit auch die Hörspielsprecher was zu tun? Haben die dich irgendwie beeinflusst beim Schreiben?
Die haben mich ganz schnell nicht mehr beeinflusst, weil ich die Hörspiele am Anfang noch gehört habe.
Ja.
Und dann gemerkt habe, die haben aber gar nichts mehr mit den Stimmen aus meiner Kindheit zu tun.
Mhm.
Und ich musste aber immer an diese Kindheitserinnerung, dahin musste ich immer gedanklich zurückkehren, damit ich weiß, wie ich den Ton treffe.
Ja.
Also ich habe mir immer vorgestellt, ich höre ein Hörspiel von früher und schreibe das jetzt auf. So ungefähr ist der Prozess. Und das hat nicht mehr funktioniert mit den Erwachsenenstimmen, weil das für mich nicht mehr die gleichen Figuren waren. Mhm. Das waren halt erwachsene Sprecher. Und noch schlimmer wurde es, nachdem ich die dann auch mal persönlich kennengelernt hatte. Dann hatte ich dann auch noch die Gesichter vor Augen und nicht mehr meine Fantasie, Justus, Peter und Bob-Figuren im Kopf. Und dann habe ich irgendwann gedacht, das ist nicht gut, wenn ich jetzt weiter die Hörspiele höre, weil das da dringt zu viel Realität in meine Fantasiewelt ein und das kann ich gerade gar nicht brauchen. Ich brauche diese erste 30 Folgen Nostalgie und die kann ich mir nur bewahren, wenn ich die anderen neuen Sachen alle ausklammere. Und daran habe ich mich eigentlich bis zum Schluss gehalten. Merkt man jetzt vielleicht nicht unbedingt in jedem meiner Bücher, aber das ist immer so der Safe Space, die innere Welt, in die ich dann zurückkehre und die speist sich eigentlich ausschließlich aus diesen Klassikerfolgen, wie bei so vielen anderen auch. Aber das ist eben auch meine Inspirationsquelle immer gewesen.
Aber generell die Hörspiele oder auch besonders die Hörspiele, die nach deinen Vorlagen umgesetzt sind?
Nee, generell.
Generell,
ja, ja.
Ne?
Ja.
Wie ist es eigentlich, wenn man so sein Buch als Hörspiel hört? Denkt man so manchmal, oh, das, also wahrscheinlich denkt man sich das immer, das habe ich mir ganz anders vorgestellt oder trifft, es ist, ich stelle mir das mal so vor, man liest einen Roman und sieht dann den Film dazu. Meistens kommt der Film dann schlecht weg, weil die Filmemacher können ja nie die Fantasie treffen, die man zu dem Buch im Kopf hatte. Genau. Geht dir das auch beim Schreiben und der Umsetzung der Hörspiele so?
Also wie gesagt, ich höre sie ja nicht mehr.
Seit langer Zeit schon
nicht mehr. Das letzte, was ich gehört habe, war Der Nebelberg und dann habe ich aufgehört und ja, deswegen kann ich dir das gar nicht beantworten.
Nebelberg ist ja eine witzige, witzig, dass du das erwähnst, weil ich glaube, du hast es auch, wenn man es anspricht, deswegen mache ich es. Da gibt es ja eine Unlogik drin, wie er schon mit den Augen rollt. Tatsächlich, das habe ich bei den Kollegen von Recherche und Archiv gehört, da haben sie einen Podcast veröffentlicht, den du für einen anderen Podcast zu Gast warst, der, glaube ich, nie zustande kam.
Und ich bin ausgerastet, dass der das Interview mit dir geführt hat, Recherche und Archiv überlassen hat und nicht uns. Nein, ich mache gerade Spaß.
Ja, da war mal was. Das stimmt, ja. Ich erinnere mich.
Der hat ein Interview mit dir gemacht, aber dann hat das aus Gründen dann doch nicht veröffentlicht und Recherchen und Archiv überlassen.
Genau.
Und du wolltest.
Er hatte einfach keine eigene Plattform oder.
Genau, irgendwie so.
Ich weiß es gar nicht mehr.
Ja, und die haben auch gesagt, wir haben nichts damit zu tun, wir sind einfach nur dankbar, dass wir das veröffentlichen können.
Und du hattest ja gesagt, du warst sogar schon an einem zweiten Teil dran, um diesen Fehler zu erklären. Also um diesen Fehler. Aber ich muss sagen, ich finde so eine. Denn lieber so eine schöne Unlogik sympathisch drinnen lassen. Ja,
und da sind wir
die
wieder.
Fans wollen auch sowas. Ja. Die wollen sich über sowas, die wollen sich selber auf die Schulter klopfen. Oh, das habe ich gemerkt, dass da eine Unlogik drin ist. Ja, das haue ich dem Autor jetzt um die Ohren.
Wenn ich einen Director's Cut oder wie immer man das in Buchform da nennen sollte, schreiben, würde ich natürlich diesen Fehler beseitigen.
Natürlich.
Dann wären eine Menge Leute sauer auf mich, weil es jetzt ein fehlerfreies Buch ist und der schöne, liebgewonnene Fehler nicht mehr drin ist. Und und deswegen.
Aber schön, dass es drin geblieben ist. Wo wir jetzt bei den Hörern, würde ich nochmal gerne eine Frage einwerfen. Wir schaffen wahrscheinlich eh nicht alle.
Nee.
Wie siehst du aktuell deinen Ausstieg aus dem 3-Fragezeichen-Projekt? Bereust du es oder bist du froh, dem Druck endlich entkommen zu sein, der beste Autor der Welt sein zu müssen? Du machst auf mich auch echt diesen arroganten Eindruck. Du willst der Beste sein, du hältst dich für den Besten und deswegen sagst du jetzt auch, du willst mit den anderen da gar nichts mehr zu tun haben. Das ist wahrscheinlich die Begründung, ne? Ja, genau. Mission complete.
Ja, also es wäre jetzt richtig, richtig, richtig bitter, wenn ich es bereuen würde. Das wäre wirklich richtig blöd gelaufen dann. Nee, ich bereue gar nichts, aber ich bin ja auch immer noch nicht so richtig frei von den 3 Fragen.
Wie man heute sieht, ne?
Heute zum Beispiel, und ich sitze auch immer noch an dem Filmbuch für Toteninsel. Das heißt, ich habe zwar meinen Ausstieg verkündet und der ist auch, der findet auch statt und der passiert auch und ist eigentlich auch schon passiert, aber rein faktisch werde ich nachher, wenn ich nach Hause komme, mich an den Schreibtisch setzen und die nächsten 90 Sekunden Film zu Papier bringen, weil das noch gemacht werden muss. Also ich habe noch gar nicht frei.
Da sprichst du jetzt ganz viele Sachen an.
Ja.
Also das ist natürlich auch ein großes Thema. Du hörst auf nach 30 Jahren. Ja. Gleichzeitig bist du noch nicht ganz entbunden und du wirst wahrscheinlich auch nie ganz entbunden werden. Du wirst ja immer, ich meine, du hast 30 Jahre Bücher verfasst. Du kommst auf über 40 Folgen. Ne? Die Leute werden dich ja immer damit konfrontieren wahrscheinlich. Ich weiß auch nicht.
Bin ich gespannt, ne? Wie sich das entwickelt.
Ne? Also da gibt es so viele Sachen. Zum Beispiel, ich meine, du bist jetzt auch schon über 50, muss man sagen, und in diesem Helden-Podcast, Detektivkollegen-Podcast, ich blick schon nicht mehr durch, wenn du ganz erfahrt zum Podcast. Ja, so viele. Es gibt ja nur einen guten, ne?
Ja.
Spezialgelage.
Spezialgelage, ich auch ganz sagen.
Da hast du ja auch gesagt, irgendwie, das hat man vorhin das Thema, der einsamste Job am Schreibtisch sitzen und schreiben, ne? Irgendwie, man, ich habe da rausgehört, dass man wirklich merkt, dass du froh bist, ich will nicht mehr schreiben.
Ja.
Ich will alles ausprobieren. Du weißt selber noch nicht genau, in welche Richtung es geht. Aber du möchtest nicht mehr schreiben. Jetzt hat man schon so sich untereinander ausgetauscht, auch so mit anderen Podcastern und so, wo so Leute sagen wie, ja, mal abwarten, in 5 Jahren hat er wieder Bock oder so. Das kann ja alles sein, ne? Aber ich glaube schon, dass man nach 30 Jahren wirklich sagt, ich möchte jetzt nochmal was anderes im Leben machen. Gibt es da irgendwie ansatzweise eine Idee oder weiß nicht, bist du so reich geworden durch die Hörspiele, ne, durch die Tantiemen, dass du sagen kannst, ich kann mir jetzt auch erstmal so eine Auszeit von ein paar Jahren erlauben oder so, dass ich mir wirklich jetzt mal was komplett anderes überlege?
Also ich bin tatsächlich in der Situation, dass ich jetzt erstmal nicht sofort einen Job mir an Land ziehen muss, bei dem ich ganz viel Geld verdiene. Also so ein bisschen kann ich mir das leisten, um mal zu gucken, was so passiert. Es liegt auch einfach schlicht und ergreifend daran, dass ich ja immer mit großer Verzögerung erst bezahlt werde. Das heißt, wenn ich ein Buch schreibe, bekomme ich einen Vorschuss, aber das, was das Buch tatsächlich an Einnahmen erzielt und die Prozente, die ich davon bekomme, auch durch die Hörspieladaption, das hat ja alles, das dauert dann ja. Mhm. Und dann kommen irgendwelche Abrechnungen und da müssen die dann erst noch durch eine andere Abrechnungsschleife und irgendwann bekomme ich dann Geld. Das heißt, ich habe da sowieso so einen Puffer. Und der gibt mir diese Freiheit, jetzt erstmal zu gucken.
Und da machst du unten im Hauseingang Aushang, Silvesterpartys gesichert, Jungs.
Ja, genau. Sehr gut. Ja, da müssen die Leute ja was mitbringen.
Ja, natürlich.
Ja, also, ja. Da bezahle ich ja nicht selber.
Ja.
Ja, also schöne Salate und was zu trinken und so. Ja, genau. Nee, ich weiß es noch nicht. Wie gesagt, ich habe ja noch gar nicht richtig aufgehört. Ich muss ja immer noch schreiben gerade und deswegen weiß ich noch nicht genau, was passiert. Und ich weiche dieser Frage auch aus, weil das Aufregende ist ja gerade, das nicht zu wissen.
Mhm.
Wenn ich mich jetzt schon wieder festlegen würde und sagen würde, ja, ich mache dann ab Mai oder wann auch immer ich fertig bin, das und das, dann hätte ich schon wieder das Gefühl, ich müsste irgendein Versprechen halten, dass ich mal den Podcast gegeben habe.
Und das Gottes Willen.
Aber würde man das denn heimlich machen, so als Pseudonym?
Was
heimlich? Was Neues veröffentlichen?
Das kommt ja drauf an, was es ist. Du redest ja schon von
Schreiben. Naja, aber wir haben ja gehört, du bist ja du hast ja einen Status, der ist ja in der Bücherwelt bei den 3 Fragezeichen fast göttergleich. So. Also wirklich jetzt, also wirklich richtig gut. Und hätte man nicht nach 10 Jahren, so wäre das wahrscheinlich bei mir, oh Gott, kann ich das noch, will ich das noch? Ich mache das erstmal Pseudonym oder wäre ein Pseudonym niemals eine Option, was als Pseudonym zu machen?
Das ist meine Option.
Das ist meine,
ja, ja. Ja. Und das, ich glaube, das kommt aufs Projekt an. Wenn ich das Gefühl habe, dass mir mein Name was nützt, würde ich ihn verwenden. Und wenn ich das Gefühl habe, also da überschneiden sich jetzt die Zielgruppen überhaupt gar nicht, dann würde ich vielleicht es trotzdem unter meinem Namen machen, weil überraschenderweise ist es ja mein Name. Oder aber oder ich würde mir was anderes ausdenken. Also wenn ich jetzt als DJ durchstarte, dann wahrscheinlich nicht unter André Marx, weil es einfach kein cooler DJ-Name ist.
Aber DJ Marx? Also ich
bitte DJ Marx ist schon wieder was anderes.
Marky Marx?
Oh, wow.
Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass es noch nicht einmal Manifest ist heute gefallen.
Manifest?
Manifest 2.
Ja. kommt vielleicht noch zum Glück. Ich wollte noch kurz fragen, du hast ja gesagt, du hörst ja deine eigenen, du hörst die Hörspieladaption dir nicht mehr an. Wie ist das jetzt bei dem Film gewesen, wo du ja, ich weiß gar nicht, bei dem ersten Film warst du da auch schon als Berater tätig?
Bei allen, ne?
Also ich bin bei allen 3 Filmen als Berater tätig, / gewesen und habe für den ersten Film Erbe des Drachen auch die Grundstory entworfen, die dem Drehbuch zugrunde liegt.
Und wie kann ich mir das jetzt vorstellen als Berater? Also nehmen wir mal jetzt Tante Mathilda, die kommt ja im Film ganz anders rüber und die Charaktere Peter besonders, Peter heißt er übrigens bei mir, möchte ich jetzt nicht erklären.
Ja, Peter ist eingedeutscht.
Der ist eingedeutscht.
Bei Justus Jonas ist er auch eingedeutscht.
Ja, deswegen ist Peter in den Büchern auch eingedeutscht.
Mhm. Ja. Frag nicht.
Peter und Robert. Robert André.
Ja. Aber, nee, aber der ist ja jetzt in dem Film ja doch deutlich anders dargestellt, denn mit der Geschichte, mit dem Vater im ersten Film, jetzt bist du Berater und vieles wirst du ja vielleicht nicht so gut finden. Und also was berät man denn da eigentlich? Also wie gebe ich denn Tipps? Also du musst ja mit ganz viel mitgehen, was ja in den Büchern nicht so ist. Und wie findest du da die Grenze, wo du sagst, da kann ich 100% mitgehen? Oder da grete ich dazwischen und sage, nee, das würde ich denn doch anders machen?
Nach Gefühl.
Also wenn ich mal eingreifen darf, bei Karpatenhund, bei dem Film merkt man deine beratende Tätigkeit, weil man erfährt nicht, wie die beiden aus dem Badezimmer mit der Schlange entkommen.
Stimmt.
Ja. Das stimmt. Ja. Da hast du denen gesagt, das könnt ihr weglassen. Ja. Braucht kein Mensch.
Ja, aber das ist selbst verblüfft, dass man das gar nicht sieht.
Ja. Ja. Aber das stelle ich mir wirklich extrem schwierig vor, zu beraten, ohne dass man frustriert ist und mit was kann ich mitgehen und wo werde ich vielleicht nur belächelt? Ja, das ist so im Drehbuch fertig. Also ich stelle mir diese Aufgabe ganz schwierig vor.
Ja. Also. die Sache mit Peters Vater und diesem innerfamiliären Konflikt zum Beispiel, damit habe ich gar kein Problem und auch gar kein Problem gehabt, weil ein Kinofilm eben was anderes ist als ein Buch oder ein Hörspiel. Und vor allem ist es ja nun auch ein Film und keine TV-Serie. Das heißt, wir hatten da erstmal eine singuläre, für sich stehende Geschichte. Mhm. Dass es noch einen Teil 2 und 3 geben würde, das war ja zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht klar. Und die Sehgewohnheiten als westeuropäisch geprägter Mensch sind einfach so, dass du gewisse Konflikte bei den Figuren brauchst. Und wenn du die nicht hast, dann fühlt sich so ein Film wahrscheinlich irgendwie ziemlich leer und irgendwie hohl an, als würde irgendwie was fehlen. Deswegen war klar, wir brauchen einen persönlichen Konflikt, den es so in den Büchern nur selten gibt, weil man da ja auch den Status der Figuren und der Konstellation und der Beziehung untereinander eigentlich nicht ändert. Und das war jetzt bei dem Film was anderes und deswegen habe ich gar nicht den Finger gehoben und gesagt, das mit Peters Vater und so weiter ist eine schlechte Idee, sondern ich dachte, ja, für einen Kinofilm ist das, glaube ich, sogar eine ganz gute Idee, damit man näher an die Figuren rankommt, damit sich ein Konflikt innerhalb der 3 Fragezeichen aufbaut. Justus ist dann ja auch alles egal und scheiß drauf, was mit Peter und seinem Vater ist und wir haben diese Vater-Sohn-Komponente gleichzeitig versus die Freundschaft unter den 3 Jungs. Ich fand, es war eine gute Idee. Ich finde auch heute noch, dass das jetzt nicht irgendwie das Hauptproblem des Films ist.
Aber stimmt, nochmal zu dem Thema, dass du Justus zum Kotzen findest, in Anführungsstrichen.
Das habe ich gesagt.
Diese fehlende Empathie bei Justus fällt auch im zweiten Film extrem auf, mit dem gebrochenen Bein von Bob. Und dass dann, glaube ich, Peter richtig ausrastet. Und wie war die Situation nochmal, Thomas?
Die Situation war, dass Justus trotzdem immer noch viel fordert.
Ja, ja.
Und Peter sagt, kann ich dich mal sprechen? Dann gehen sie raus und dann sagt er, hast du vielleicht mal ein bisschen Empathie? Du hast schon mitbekommen, dass der die Treppe runtergeschubst wurde und so. Und denk doch mal mit. Und Justus sagt dann, glaube ich, sowas wie, na, ich denk doch mit und denkt aber mehr an den Fall und so. Also das fand ich zum Beispiel wieder gut, ne? Ich weiß noch, wir haben in den ersten Kinofilm, haben wir zu dritt gesehen, ja. Da fanden wir Peter, ich sag's jetzt einfach mal, wie wir es wirklich jetzt auch sagen würden, wenn das Mikrofon nicht an wäre, fanden wir nicht so gut, wie er angelegt war. Im zweiten Teil, jetzt Karpatenhund, fand ich Peter deutlich besser. Ich fand Justus aber schlechter, was aber auch so ein bisschen an der Darbietung von dem Julius Weckauf lag. Ich finde, der hat sich im Gegensatz zum ersten Film verschlechtert, ne? Deswegen ist mir das so positiv aufgefallen, dass dann Peter dann so war, so irgendwie, ja, Justus, jetzt sei doch mal einfühlsamer und so. Es sind natürlich Sachen drin, ne? Aber wie du schon gesagt hast, ein Film ist ein komplett eigenes Medium für sich, ne? Und wenn ich dann lese im Forum oder irgendwo anders, wo Leute sich darüber mokieren, warum ist jetzt der Mr. Fentress plötzlich homosexuell, ne? Warum muss man das einbringen in eine Verfilmung von einem 50 Jahre alten Buch, wo ich so dachte, das spielt doch keine Rolle, ob die jetzt im Film zusammen sind und im Buch waren die nur befreundet, weil es ändert ja nichts an dem Fall. Das also, wenn man will, findet man Sachen, an denen man sich aufregen kann. Also man sagt, ja, aber im Hörspiel war das und das. Wo ich immer denke, man will doch neue Sehgewohnheiten einem neuen Publikum auch darbieten unter dem Zeitgeist, ne? Und ja, ich möchte jetzt nicht darüber diskutieren, wer hat die Entscheidung gefällt oder so, dass das jetzt plötzlich ein homosexuelles Pärchen war, weil es ändert ja nichts an der Ausgangssituation. Und für mich wirkt es auch nicht so wie Vogue aufgezwungen. Ja?
Ja, da bin ich auch wieder an dem Punkt, wer regt sich denn darüber am meisten auf? Nämlich die Hörspiele seit 40 Jahren hören und keine Veränderung wollen, weil neue Hörer, Hörerinnen und auch Buchleserinnen, die finden es gar nicht schlimm. Ich würde eher sagen, es ist der Kern so von...
Alter weißer Mann.
Ja, so ein bisschen schon. Ich glaube...
Es sind auch, Entschuldigung, dass ich da jetzt nicht unterbreche, aber es sind auch gar nicht so viele Leute, die diesen Aspekt doof fanden an dem Film. Also man hört ja immer die am lautesten schreien.
Genau. Ja.
Aber jetzt in Prozenten, also ich habe wirklich das Feedback zum Karpaten und sehr genau verfolgt. Und es gibt ein paar Leute, die das doof fanden, aber es war jetzt nicht
eine Handvoll.
Es ist wirklich eine Handvoll. Deswegen, und ich meine, warum ist das so? Weil es total nahe lag. Also da waren wir alle, die an der Entstehung des Drehbuchs und der Geschichte beteiligt waren, haben an dem Punkt sofort gesagt, ja, das war wahrscheinlich ein Pärchen, weil dann ergibt es viel mehr Sinn. Ja. Alles daran ergibt viel mehr Sinn und vielleicht hat MV Carey es auch schon so gedacht, ohne es halt aufgeschrieben zu haben, weil sie es wahrscheinlich damals in den 70ern so nicht hätte schreiben können. Und dann, das war also das geringste unserer Probleme bei der Entwicklung der Geschichte oder der Adaption der Geschichte. Also dieser Punkt war völlig klar. Das machen wir so, das ist logisch, das passt. Und
es war nicht dieser Holzhammer, nein, wir müssen es reinbringen, weil das ist jetzt der Zeitgeist.
Nee, überhaupt nicht. Es war an keiner Stelle, also klar, es gab natürlich Überlegungen, was machen wir damit, dass es so wenig Frauenfiguren gibt und wie können wir das Verhältnis ein bisschen ändern. Und
deswegen auch die Schlangenfrau zum Beispiel. Die
Schlangenfrau statt Katzenmann. Wobei aber der Hauptgrund auch wirklich die Schlangen waren und nicht die Frau. Wenn ihr wisst, was ich meine. Es ging weniger darum, aus dem Katzenmann eine Katzenfrau zu machen, sondern es ging darum, diese Katzen nicht bespielen zu müssen. Weil der Regisseur wahnsinnige Angst davor hatte, einfach Szenen mit 100 Katzen drehen zu müssen, weil das anscheinend das
verstehe ich Grauen gar nicht. Nehmen wir lieber die Anaconda. Ja.
Und dann haben wir gesagt, okay, es muss was anderes sein.
Also auch pragmatische Gründe.
Ja, ganz viel, extrem viel pragmatisch.
Aber das vergessen die Leute immer, weil man sich dann einfach so dieses Urteil erlaubt und dann irgendwie, ja, die sind so Vogue und die wollten unbedingt, dass die Leute wieder aufwachen und was weiß ich.
Ja, nein, also es ging darum, die Katzen zu vermeiden und dann haben wir gesagt, okay, aber wenn wir eine Schlange nehmen, dann lass uns doch eine Schlangenfrau nehmen, weil wir haben die Figur jetzt geändert und die Figur, der Katzenmann, spielt doch einfach überhaupt keine Rolle wirklich.
Ich muss mal reinspringen, weil ich will so viele Hörer fragen wie möglich.
Ganz kurz, einfach muss ich nochmal reinspringen, weil ich habe immer noch nicht verstanden, was die beratende Funktion ist.
Die beraten,
wie ist es genau? Wird man angerufen, ich brauche eine Beratung oder?
Kann ich dir erklären, Benjamin, er hat Geld bekommen, dass man seinen Namen im Film als Berater
Geld für mich? Nee, ich finde das wirklich ganz spannend. Wann wird man geholt oder wann wird man gefragt?
Warst
oder?
Du am Set auch selber anwesend? Also, interessiert mich.
Also. Von vorne, ich versuch's mal chronologisch. Ich wurde vom Verlag gefragt, ob ich nicht Lust hätte, bei einem ersten Treffen mit diesen Filmleuten dabei zu sein. Denn wenn es da inhaltliche Fragen gibt, dann sei ich ja vielleicht, irgendwie ganz, wäre es ganz gut, wenn ich dabei bin.
Versiert.
Ja, genau. Ich weiß halt viel über die drei Fragezeichen, über die Welt, über die Dramaturgie und wie das alles funktioniert. So, dann habe ich gesagt, sehr gerne. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und da gab es noch gar keinen Regisseur, noch keinen Drehbuchautor und nichts, sondern nur die Produktion, die gesagt hat, wir würden gerne drei Fragezeichen-Film machen. Wie machen wir das denn am besten? Was muss denn da rein? Was darf da auf gar keinen Fall rein? Wir haben die und die und die und die Ideen. Was meint ihr denn alle dazu, lieber Kosmos Verlag und lieber Berater? So. Und dann habe ich meinen Senf dazu gegeben und das fanden sie anscheinend hilfreich. Und dann wollten sie mich bei dem Projekt dabei haben, eben weil ich viel weiß und weil ich relativ schnell sagen kann, das ist eine gute Idee, das ist keine gute Idee. Und ja, wir haben uns alle gut verstanden und dann war ich Berater. Und das bedeutet, dass ich in der Vorproduktion, also vor dem ersten Drehtag, sehr viel involviert war in der Entwicklung des Drehbuchs. Also wir haben die Geschichte zusammen gemacht und dann gab es irgendwann einen Regisseur und einen Drehbuchautor und wir haben meistens zu dritt oder teilweise auch mit den Produzentinnen zusammengesessen und überlegt, okay, wie machen wir es? was ist die Geschichte, wie gehen wir damit um, wie gehen wir damit um, wie machen wir das, wie lösen wir dies. Und ich war eine von 5 Stimmen, die an dieser Story und an dem Drehbuch mitgewirkt hat.
Okay.
Ja. Und immer wieder gesagt hat, ah, hier wäre ich vorsichtig, ah, das würde ich nicht machen, oder eigentlich müssten wir da so ein Element drin haben und so. Und ich hab schon das mitgestaltet, aber eben nicht alleine entschieden.
Ja.
Und ich hatte da auch kein Vetorecht oder irgendwas. Ich habe immer nur mahnend den Zeigefinger gehoben oder gesagt, ja, genau so, das ist eine gute Idee. Ja. Gut. Und dann hat man auf mich gehört oder auch nicht. Also es war auch nicht so, dass alle gesagt haben, André Marx hat aber gesagt, das wäre nicht gut. Ja. Nee, so war es nicht, sondern alle haben sich das angehört und mir eben manchmal zugestimmt und manchmal gesagt, sorry André, aber...
So wie wenn Wesley Crusher was Schlaues sagt und Captain Picasso, ja, hast du gut erkannt.
Shut up, Wesley, genau.
Aber kann ja nicht so schlecht gewesen sein, weil in den anderen Filmen warst du ja
da dann... Da war ich dann auch wieder dabei und das war eine große Freude. Und um mal kurz einen Bogen zu schlagen, das war ja mal ein Job, bei dem ich nicht einsam war und alleine am Schreiben.
Oh, schön. Ah, du hast es genossen.
War
Leute.
Das größte Geschenk überhaupt, kreativ sein zu können in einem Gebiet, bei dem ich mich auskenne und das aber nicht alleine machen zu müssen.
Oh. Das also, war. Wir können dir anbieten, du darfst jetzt gerne öfter vorbeikommen. Und da bist du auch nicht allein. Ja? Du kriegst zwar kein Geld, aber und wir können auch nur Geschichten besprechen, wo du nicht dabei warst.
Ja. Und dann hebe ich auch mal an meinen Zeigefinger und sage, shut up.
Ich will mal versuchen, von jedem Hörer, der sich hier beteiligt, wenigstens eine Frage noch
unterzubringen. Benjamin, was wolltest du?
Ich wollte nur sagen, er hat ja gesagt, er kommt erstmal mit weniger Geld aus. Vielleicht kann er wirklich fragen.
Aber witzig, verarsche ich mich gerade, weil ich bin ja der hier mit der heiseren Stimme.
Ich wollte nicht, dass André das hört. Achso.
Ja, er hat keine Kopfhörer auf.
Er hat keine Kopfhörer auf. So, Olli.
Und zwar, also übrigens, das Feedback bei uns im Patreon-Forum, wo wir gesagt haben, André Marx kommt, stellt eure Fragen, war wirklich groß. Ich habe hier auch wirklich 2 sehr lange Lobeshymnen auf dich. Ich kann mir vorstellen, wenn ich deinen Charakter so einschätze, wäre es jetzt unangenehm, wenn ich dir die jetzt vorlese. Aber ich will die Hörer insofern würdigen. Vielen lieben Dank an Black Birdie Lion und auf jeden Fall auch an Frau Maske, die hier wirklich so einen Blog hier geschrieben haben, den ich aus Zeitgründen. Oder möchtest du ihn hören? Lieber als die Frage?
Lobhudelei.
Ich sag mal so, ich sehe nämlich an seinen Augen, dass er doch ein bisschen Interesse daran hat.
Kannst du mir ja vielleicht nachher zum Lesen
geben. Ich gebe also dir das zum Lesen.
Tue ich das natürlich schon.
Ja, also Leute,
ich bin immer um eine Antwort verlegen.
Genau, deswegen in diese Verlegenheit möchte ich ihn jetzt nicht bringen. Ich gebe ihm aber meine Auskunft. Ihr wisst ja, ich habe ja keinen Laptop, ich drucke ja immer alles aus, was ich habe. Das gebe ich ihm so mit, da sind eure Texte auf jeden Fall drin. Ich werde mich jetzt hier auf ein paar Fragen beschränken, um damit jeder Hörer hier in Anführungsstrichen mal zu Wort kommt. Und somit hat Frau Maske gefragt, gibt es einen Charakter aus dem 3-Fragezeichen-Kosmos, den du so lieb gewonnen hast, dass du eher sie am liebsten einpacken und in einem deiner neuen Projekte weiterleben lassen würdest?
Als Tischler jetzt zum Beispiel.
Justus als Tischler.
Also spontan fallen mir 2 Figuren ein, die es mir sehr angetan haben. Erstens die liebe gute Jelena, die ich weiß es, sträflich vernachlässigt habe in den letzten 200 Jahren. Und es tut mir auch sehr leid. Ich habe sie nie vergessen. Ich hatte sie immer im Hinterkopf, aber irgendwie es war immer irgendwas, was dagegen sprach, dass sie Teil der neuen Geschichte wird, an der ich gerade arbeite. Aber Jelena ist cool und
auch sehr beliebt bei den Hörern.
Und beliebt und nichts spricht gegen Jelena. Und Jelena ist übrigens auch total geil in im Toteninselfilm, den ich ja schon kenne. Da kommt sie ja vor. Und
ist ja schon fertig
super. Also auch im Film ist sie super.
Ist ja schon geschnitten? Du konntest schon den sehen?
Ja.
Hast du den abgefilmt und kannst du den vielleicht?
Ich gucke den täglich, weil ich ja gerade das Buch zum Film schreibe. Und deswegen kann ich jeden Tag so 1-2 Minuten Film gucken. Ja.
Aber Jelena, visuell würde mich auch sehr freuen. Ja. Übrigens gesprochen, weil wir über Funkfüchse gesprochen haben, von der guten Alexandra Dirk, die ja die Claudia spricht und auch die Jelena. Und übrigens auch ihrer Sprechleistung geschuldet, dass diese Figur auch sehr beliebt ist. Also wirklich großartig.
Ja, das wird in der Filmumsetzung mit der Schauspielerin auch ähnlich gut funktioniert.
Dann bin ich mal. Dann ist es jetzt schon mein Lieblingsfilm von den dreien.
Und sorry, du wolltest schon fortsetzen, aber ich hatte ja noch eine zweite Figur, die ist mir angetan.
Ach stimmt, okay.
Die zweite Figur?
Die zweite Figur ist Miss Scratchmer. Die habe ich zwar nicht erfunden, aber die hat Kari erfunden, die Vorsteherin des Frauenclubs-Verbands da von Rocky Beach. Und die ist, ich finde die ja super. Ich liebe diese Figur und bei der könnte ich mir wirklich vorstellen, dass ich mir die mal, also nein, das, ich schüre jetzt schon wieder Erwartungen. Ich kann mir gar nichts vorstellen, aber... Okay, da wenn muss, dann mit ihr.
Da muss ich kurz eingritschen, weil Kari war jetzt gerade beim Podcast Die Zwei zu Gast. Also es ist ein Podcast, mit dem wir sehr viel zu tun haben, beziehungsweise ich war da schon öfter zu Gast. Und da hat sie wirklich gesagt, sie hat diese Figur erfunden und du hast sie ja dann dir ausgeliehen für die Spur des Spielers.
Ja.
Und da hat sie wirklich, Zitat, gesagt, André hat diese Figur nochmal auf ein höheres Level gehoben. Das heißt, du hast aus der Figur nochmal mehr rausgekitzelt, als sie ursprünglich... selber sich ausgedacht hat. Also sie hat dich da auch nochmal gelobt.
Das freut mich.
Jodor Kretschmer, nochmal.
Definitiv nachhören.
Man hört es mal, genau, ist jetzt gerade erst erschienen, Interview mit Kari. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, weil wir reden hier über so viele Sachen.
Karstadt, Hermann Blatt. Ja.
Erster. Ne? Ne? Ich glaube, du warst bei meiner Biografie stehen.
Ja, genau.
Na, es ist die Zeit wird langsam
ja,
knapp.
Ja, wobei die Zeit, also ich gucke ja raus.
Ja.
Liebe Hörer, es geht deswegen hier um Zeitfragen, weil
die Wolkenbaustellen bringen sich wieder in Position.
Hergekommen bin und ich wollte im Trockenen nach Hause. Und jetzt wissen wir nicht, wann es anfängt zu regnen.
Das kannst du wohl vergessen, oder?
Also ich hänge auch noch ein paar Minuten dran.
Okay. Aber doch, jetzt weiß ich es wieder, weil die Frage haben auch die Hörer gestellt und die interessiert uns auch. Wie ist das, ich glaube, du hast es schon mal in einem anderen Podcast beantwortet, Kari hat jetzt Jodor Kretschmer erfunden, du hast sie genutzt.
Ja.
Ja, Ben Nevis hat Rubbish George erfunden, du hast ihn auch genutzt. Dafür hat dann Ben Nevis zum Beispiel Yelena bei Geister Canyon genutzt und so. Wie ist es bei euch, als unter euch Autoren? Klar, in dem Moment, wo du eine Figur, die noch im besten Fall wiederkehrend ist, erfindest, hat ja der Kosmos Verlag die Lizenzrechte daran. Ne? Aber ich werde jetzt zwei Fragezeichen Autor. Und benutze jetzt jedes Buch Yelena.
Wir sind Unterhaltung.
Ja, und ich mache jetzt einen ganz bekloppten Witz. Und dann wirst du auch denken, so, was macht der aus meiner Figur? Der macht ja daraus eine Witzfigur, ne? Aber kannst du das verbieten? Oder kannst du sagen, hör bitte auf, diese Figur zu nutzen, weil ich habe die ganz anders konzipiert? Oder kann ich dann sagen, wieso? Ich schreibe doch für Kosmos und alle Figuren, die jetzt hier agieren, sind in die Drei-Fahrzeichen-Welt integriert?
Also das ist eine sehr kluge Frage, auf die ich keine richtig kluge Antwort habe, außer dass das alles so ein Graubereich ist, weil es gibt ja das Urheberrecht,
Genau. Das
mir ja niemand wegnehmen kann. Ich bleibe ja Urheber von irgendwas, wenn ich das geschrieben habe. Und dann gibt es aber das Copyright, was wiederum jetzt bei Kosmos liegt, an so ziemlich allem, was ich denen gebe. Und wie das in einem solchen Fall im Detail wäre, kann ich dir nicht so richtig beantworten. Das müsste dann vielleicht sogar wirklich ein Gericht irgendwie klären. Aber dazu müsste es zu einem Streit kommen. Und wir bemühen uns ja alle, dass wir uns nicht streiten. Mhm. Und dass wir das alles in gegenseitigem Einverständnis machen. Und deswegen wird in der Regel gefragt, darf ich das so machen? Kann ich deine Figur benutzen? Ich habe das so und so vor. Vielleicht magst du auch mal gegenlesen. Das haben wir am Anfang auf jeden Fall immer so gehandhabt. Mittlerweile ist es so ein bisschen aufgeweicht, weil ich auch das Gefühl habe, bestimmte Figuren sind jetzt so ein bisschen so allgemeingut geworden. Auch wenn es eigentlich, wenn man es näher beleuchtet, nicht so ist, weil ja immer noch Miss Scratchmer von Kari erfunden wurde. Also, es ist so eine Grauzone. Ich
also, kann es dir nicht genau sagen.
Also hast du dich bei Ben Nevis nicht entschuldigt?
Nein, ich habe mich nicht entschuldigt. Ich habe gehofft, dass ihr das Zitat, siehst du, man wird so festgenagelt.
Ja, man hat
mal irgendwann was.
Natürlich.
Und dann wissen wildfremde Menschen, die du noch nie in deinem Leben gesehen hast, was aber in dem Podcast das und das gesagt. What? Ja. In diesem Fall weiß ich, wovon du redest. Für die Hörer da draußen, die es gerade nicht wissen, ich habe Rubbish George verwendet in meinem letzten Buch und habe Ben Nevis nicht gefragt, weil ich es vergessen habe, weil ich das Gefühl habe, das ist jetzt meiner, der gute George. Aber ist er natürlich gar nicht. Ja, und ich habe mich immer noch nicht entschuldigt. Aber er hat gesagt, er kommt demnächst mal vorbei und besucht mich.
Du hast aber auch jetzt die Gelegenheit, diesen Podcast, der nachweislich von allen Autoren gehört, dich bei Ben Nevis hier zu entschuldigen.
Lieber Ben, Es tut mir leid. Es war keine Absicht. Bitte glaub mir das. Ich lade dich auf ein Getränk deiner Wahl ein, wenn du mich besuchst.
Ich bin mir sicher, Thomas hat hier ein bisschen rühselige Musik drunter gespielt.
Ja, bestimmt hat er das gemacht. Ne? Ja. Ja. Aber vielleicht können wir da ganz kurz reingrätschen mit einer Hörerfrage. Ne? Denn es wurde gefragt, Zitat, ich nehme stark an und laut einigen Quellen scheint das ja auch der Fall zu sein, dass André Marx und André Mininger regelmäßig in Kontakt stehen, miteinander telefonieren und sich auch persönlich treffen. Also das hat so der Hörer geschrieben. Daher wäre es doch eine witzige, aber auch berechtigte Frage an André Marx, warum André Mininger seit dem letzten Podcast die Zentrale komplett ghostet. Ist da irgendwas vorgefallen, was Mininger mal am Rande erwähnt hat? Also zur Erklärung, André Mininger war auch schon in diesem Podcast zu Gast und es war auch ein sehr...
Eine heitere Runde.
Eine sehr heitere Runde. Er ist ja wirklich er ist eine Type, muss man sagen, ne? Und eigentlich waren wir mit ihm noch übereingekommen, dass er nochmal wiederkehrt und mit ihm seine Folge Vampir im Internet besprechen. Er hat auch gesagt, ja, kein Problem, und kommt er zu mir, das können wir auch in Hamburg machen und so.
Er hat uns in sein Kino eingeladen.
Ja, er hat irgendwie so ein Privatkino bei sich da irgendwie stehen und keine Ahnung und so.
Und er hat ein Go gegeben, wir dürfen den Podcast veröffentlichen. Ja. Dann habe ich den veröffentlicht. Dann habe ich einen Anruf bekommen von Herrn Mininger, da konnte ich leider gerade nicht ran und dann war vorbei. Wir wissen leider nicht, was passiert ist.
Benjamin hat versucht, ihn zu erreichen, er ist nicht mehr rangegangen.
Er hat keine Nachricht hinterlassen.
Nein. Und wir haben ihn dann noch mehrmals geschrieben über verschiedene Kanäle und bis heute kam keine Antwort.
Das einzige Erlebnis, da war ich leider nicht dabei, was Thomas und Benjamin in Hamburg noch hatten, die haben ihn in einem Restaurant getroffen, aber haben ihn nicht angesprochen, weil er in Begleitung war und das hätte wahrscheinlich gestört.
Wir haben ihn gesehen, wir haben ihn nicht getroffen.
Ja, gesehen, meine ich. Ja. Ihr habt ihn im Restaurant zufällig gesehen, aber da in Begleitung haben sie nicht angesprochen. Und die haben auch, sowohl Benjamin und Thomas als auch André Mininger haben alle so getan, als wenn sie sich gegenseitig nicht sehen.
Ich habe mich wieder auf den Boden gelegt. Beim Essen auf den Boden gelegt.
Das kannst du ja schon.
Somit ging die Sache friedlich auseinander.
Was war jetzt eigentlich die Frage?
Ach so, ja. Ob ich irgendwas weiß. Das war die Frage.
Geh nicht zu die Zentrale.
Genau. Zumindest versteckt war das die Frage. So. Nein, keine Ahnung. Also ich hab auch keinen Kontakt zu André Mininger. Keinen privaten. Okay. Also wenn, dann eigentlich auch sonst nicht, weil diese Rundmails, die dann im Autorenteam manchmal so rumgingen, das antwortet dann auch nicht immer jeder drauf und nein, ich weiß von gar nichts.
Habt ihr so eine WhatsApp-Gruppe, wo ihr alle drin seid?
Nee, keine Ahnung. Wir machen das ganz 90er-mäßig.
Mit Briefen.
Mit Postkarten. Oder wir nutzen die Telefonlawine oder sowas.
Ja,
wir schreiben uns tatsächlich Mails, wenn wir Kontakt zueinander aufnehmen. Und da ist André Mininger jetzt nicht unbedingt derjenige, der da ganz oft sich meldet und zurückmeldet. Deswegen keine Ahnung, was er so treibt.
Tja, wir werden es nie raus.
Wir werden es nie erfahren.
Was passiert
ist. Wir werden es auch nicht sagen. Der Joscha möchte noch wissen, mich würde interessieren, welche seiner Geschichten ihm noch am besten im Kopf geblieben sind und warum. In anderen Interviews wurde ja schon deutlich, dass er sich an die meisten seiner eigenen Bücher eher schwach erinnert.
Ja, und deswegen ist die Antwort auch total naheliegend. Ich erinnere mich natürlich an die neuen Bücher am besten, weil sie noch nicht so lange her sind. Und dass ich mich an meine alten Sachen nur noch schlecht erinnere, das wird mir auch erst seit einigen Jahren so klar.
Aber ist es nicht eigentlich super, du kannst dir eins deiner eigenen Bücher nehmen und lesen, als wäre es das erste Mal?
Warum sollte ich das tun?
Ich wollte, weil es interessant ist.
Olli! Ja? Als ob du abends zu Hause sitzt und denkst, oh, ich höre jetzt mal die erste Folge Zentrale.
Um Gottes Willen.
Das ist ja das
wäre nur. Okay, also eher nicht. Also
genau,
eher nicht.
Genauso, wenn man auch Baby fragt, so hast du die neue Folge reingehört?
Nein, ich hasse es, uns zuzuhören. Ich kann das nicht.
Ja? Und da hast du noch die Antwort.
Ja. Also Podcasts, in denen ich auftrete als Gast, so wie dieser hier, die höre ich gar nicht.
Ach, tatsächlich.
Ja.
Und das sagt er jetzt bestimmt nicht einfach
nur, weil
er
jetzt in der Podcast ist.
Aber das wird sich ja heute ändern.
Keine Arbeit so in dem Sinne. Aber das ist ja, nee, ich lese meine alten, also nur wenn ich muss, wenn mich jemand was fragt und da muss ich was nachschlagen oder so, aber das, dann gucke ich ja auch nur gezielt nach, aber ein ganzes Buch gelesen habe ich so in der Form habe ich doch zur Vorbereitung auf die Toteninsel-Verfilmung habe ich die Toteninsel nochmal gelesen. Das war das einzige Mal, dass ich wirklich ein Buch komplett von A bis Z nochmal gelesen habe.
Und hast du da auch gedacht, so scheiße, dreifach Band viel zu lang.
Ja, und ich habe einiges gedacht beim Lesen. Ich habe mehrere Male gedacht, oh, gar nicht so schlecht. Und mehrere Male, ach du Scheiße.
Was du auch mal an einem konkreten Beispiel in dem Interview, was ich gehört habe, angesprochen hast, mir fällt das Beispiel, das hatte irgendwas mit Tante Mathilda zu tun, dass du manchmal beim Schreiben halt denkst, so Mensch, wie löse ich das jetzt am besten? Dann fällt dir zwar was ein, aber später, wenn das Ding schon veröffentlicht und raus ist, denkt ihr, Mann, wäre das eine geile Idee gewesen, wenn ich das so gemacht hätte.
Ja.
Und dann ärgert einen das, weil man kann es ja jetzt nicht mehr rückgängig und nicht mehr umsetzen. Ja. Das ist,
glaube ich, ärgere mich zum Beispiel schwarz beim Karpatenhund.
Was, schwarz, Stephen King?
Ganz, bitte?
Oh, André, geh bitte nicht drauf ein, belohne ihn nicht dafür, ja?
Ich fand's nicht schlecht. Danke.
Ich muss es nachhören, ich hab's gar nicht verstanden. Wo war ich denn jetzt? Beim Karpatenhund, der Film, und zwar das Intro, wo die Jungs frustriert sind, dass sie immer nur entlaufene Hunde und so weiter suchen sollen. Da gibt's ja diese Szene mit dem Mädel, das sein Plüsch-Einhorn vermisst. Mhm. Und ich ärgere mich total, dass ich da nicht gesagt haben, lass uns das Mädchen Tina nennen und sie vermisst ihre Puppe Annabelle.
Oh.
So dämlich. Hey. Fiel mir erst auf, als der Film dann fertig geschnitten
war. Aber du bist doch kein Fan, das haben wir schon rausgehört.
So viel, dafür reicht es noch. Für die ersten 30 Folgen reicht.
Du meinst, der Moment war zu spät, bei der Produktion anzurufen und sagen, wir müssen das nochmal machen.
Ja, weil so gestrichen. Ist der schon auf DVD raus? Manchmal kann man ja noch sowas nacharbeiten lassen. Ne? Stopp hier die DVD-Blu-Ray-Produktion, dreht das nach.
Eine interessante Idee.
Ja, mach mal.
Ja. Ich soll das machen. Da freuen sich
die Leute. Ich würde es für dich auch machen, aber ich habe nicht die Nummer vom Regisseur.
Wäre aber auf jeden Fall ein tolles DVD-Special. So
ja. Ich glaube, das lohnt den Aufwand nicht. Aber ja, da habe ich mich zum Beispiel geärgert. Was war überhaupt die Frage?
Ob du dich im Nachhinein ärgerst, wenn du Ideen im Nachhinein hast, die du besser hättest umsetzen können oder da in dem Fall halt eingreifen könntest bei dieser
Umsetzung. Und da fand ich so, ich finde es immer noch unverständlich, weil es so naheliegend ist. Mhm.
Da ich Angst habe, dass es bald anfängt zu regnen, wirklich noch ganz großer Punkt, dein letztes Buch, dein letzter eigener, richtiger Drei-Fragezeichen-Roman, Der rote Büffel, der jetzt erschienen ist.
Ja.
Ist, ja, im Prinzip ist es jetzt auch kein Spoiler mehr, man weiß es, du lässt...
Ja, weiß ich nicht, also ich würde schon noch eine Spoiler-Warnung aussprechen.
Okay, Spoiler-Werbung, Werbung.
Spoiler-Werbung. Kauft euch diese Spoiler.
Zentrale 5. Ich sag's mal so schön, du beendest deine aktive Karriere als Fragezeichen-Autor mit einer Figur, mit der du sie begonnen hast. Nämlich mit, Spoiler, Victor Eugène. Mhm. Denn Eugène spielt ja schon bei Poltergeist eine, nicht entscheidende Rolle, aber er ist am Ende der Twist, ne? Apropos Twist, er macht dann diesen Salto aus dem dritten Stock auf die Markise. Hat dir damals sehr viel Humor gesorgt. Ja,
ja, das stimmt allerdings.
Ja. Wir waren entzückt.
Und du machst im Prinzip mit dem roten Büffel, beendest du es, du lässt Eugène nochmal auftreten. Du hast ihn bei Feuermond ins Gefängnis gebracht. André Mininger hat wohl mal gesagt, warum kein anderer Drei-Fragezeichen-Autor diese Figur überhaupt noch verwendet. André Marx hat ihn ins Gefängnis gebracht. Er muss ihn auch wieder rausholen. Hast du jetzt gemacht? War das eine bewusste Entscheidung, dass du gesagt hast, ich hole den aus dem Gefängnis raus, jetzt können alle anderen Autoren, die noch aktiv sind, mit dem machen, was sie wollen? Oder war es für dich einfach dieses, ich habe mit Eugène angefangen, ich beende auch mit Eugène meine Bücher? Also war das wirklich so diese Entscheidung?
Ja, natürlich war es eine bewusste Entscheidung. Also ich treffe meine Entscheidung ja nicht im Schlaf. Also
das meine ich jetzt nicht, aber nein, das ist irgendwie so aus dem Erzählerischen, aus der Autorensicht irgendwie so, ich beende mit dieser Figur meine Geschichten. Das
ja, schon. Also ich habe es ja auch schon in mehreren Interviews gesagt, dass ich eigentlich ein anderes Buch schreiben wollte ursprünglich als letzten Band. Das werde ich jetzt nicht nochmal alles wiederholen. Aber
das musst du auch nicht, weil aber da wollte Bay mir was zu sagen.
Ja. Hat aus verschiedenen Gründen ist das nichts geworden und dann brauchte ich schnell eine neue Idee und dann ist es eben diese geworden. Und klar, das erschien mir als die zweitbeste Lösung, einen letzten Band zu schreiben. Und im Nachhinein muss ich aber eigentlich sagen, war es wahrscheinlich die beste Lösung. Ich glaube, dass der rote Büffel viel besser geworden ist, als es das andere Buch, das ich eigentlich hätte schreiben wollen, geworden wäre. Und weil da eben alles das zusammenkommt. Ich schließe mit einer Figur ab, mit der ich damals begonnen habe. Und das war eben auch dieser Paradigmenwechsel, den ich dann damit eingeläutet habe, überhaupt alte Figuren von früher wieder auftauchen zu lassen. Und genau, und ich hatte eben auch dieses Eugène-Ding, dass ich ihn halt ins Gefängnis gebracht hatte, weil ich der Meinung war, man kann nichts Neues mehr mit ihm erzählen, also soll er jetzt wegbleiben. Und dann dachte ich, okay, wenn ich jetzt aber aussteige, wird niemand irgendeinen Autor der Zukunft daran hindern, ihn doch wieder auftauchen zu lassen. Also auch auf der offiziellen rechtlichen Seite hätte auch ich diese Macht ja nie gehabt, weil es ist ja nicht meine Figur. Und ich weiß auch nicht, ob meine pure Anwesenheit, Präsenz dafür gesorgt hat, dass die lieben Kollegen immer gesagt haben, nee, von Eugenie lassen wir die Finger, keine Ahnung, müsst ihr die anderen fragen. Aber mir war klar, wenn ich jetzt hier von der Bildfläche verschwinde, früher oder später wird Eugenie wieder auftauchen. Und dann mache ich es doch lieber selber. Und dann hole ich den doch lieber selber wieder raus, weil ich habe eine klare Vorstellung davon, wie das gehen könnte. Und
ja. Er springt aus dem Fenster, landet auf dem Markise und
diesmal nicht dann aus dem Fenster, dann aus dem Gefängnis. Oh, oder wie wir in dem anderen Buch, er ist einfach draußen. Man weiß nicht warum.
Also ja, das ist doch deine Spezialität.
Du meinst hier die Rocky Beach Crimes
oder was?
Ja, und das war der zweite Grund, weil ich dachte, okay, diese Rocky Beach Crimes sind erschienen. Mich hat keiner gefragt, ob das erscheinen darf oder wie. Und der ist jetzt draußen und es wäre schon gut, zeitnah eine Erklärung dafür zu liefern. Ja. Sonst geht alles irgendwie in der Chronologie und so weiter drunter und drüber. Und vielleicht kriege ich es ja mit dem roten Büffel hin, all das unter einen Hut zu bringen. Zu erklären, warum er wieder draußen ist und so zu machen, dass ich das auch glauben würde und so weiter und so fort. Und da kam halt alles zusammen und im Nachhinein war es eine super Idee. Dachte ich, oh, weia, das kann auch schief gehen, aber naja.
Also ich will dir da jetzt keinen Zucker in den Hintern blasen, aber ich war jetzt im Februar auf Fuerteventura im Urlaub und hatte auch die Zeit, mal außerhalb des Podcastes ein 3-Fragezeichen-Buch für mich privat zu lesen. Und ich habe mich auch wirklich drauf gefreut. Natürlich war der Hype dahinter, André Marx hört auf, es ist sein letztes Buch. Deswegen habe ich mir selber auch schon so diese Mütze aufgesetzt. Das ist jetzt hier nochmal was ganz Besonderes, was du liest, weil es ist wirklich dein Abschied. Ne? Ich muss sagen, es hat mir wirklich sehr gut gefallen, ja, auch dieser ganze Kniff. Du bedienst dich schon so ein paar Elemente, die auch schon beim Erbe des Meisterdiebes waren oder so. Zum Beispiel im ersten Kapitel mit dieser Frau und am Anfang habe ich gedacht, das ist doch jetzt nicht schon wieder die Nummer. Ne? Es wirkte für mich zu konstruiert, sagen wir mal so, ne? Wie die da ist. Und auch so mit diesem Tonbandgerät, so, oh, jetzt habe ich das überspielt. Ich so, alles klar, ne? Ah, nee, wird er nicht machen. Oh, er macht's doch. Weißt du, so ungefähr.
Du musst es positiv beenden, weil wir sind am Ende des Podcasts.
Ich habe gerade gesagt,
ich sehe es in seinen Augen.
Trotzdem,
reißt das Ruder
noch. Wir wollen doch nicht als Feinde auseinandergehen.
Finde ich, hast du das wirklich sehr gut gemacht, auch mit diesem Staudamm und Justus, der immer noch so verbissen ist. Und dann finde ich auch wirklich diese letzte Seite so gut, wo man wirklich merkt, es könnte auch das letzte 3-Fragezeichen
Spoiler,
sein.
Spoiler. Nein,
es ist dein letztes Buch. Jetzt darf ich nicht. Ja? Weißt du? Ne? Dass Justus zum Beispiel sagt, ich habe in den letzten Tagen viel über diesen Fall nachgedacht. Ich bin etwas zu weit gegangen mit meinem Wagemut. Vielleicht ist es an der Zeit, meine Verbissenheit abzulegen und so. Und seien wir mal ehrlich, ein Eugenie in Freiheit hat auch Vorteile. Es wird niemals langweilig werden in Rocky Beach, ja? Als ob es da sonst je wäre, lachte Bob auf. Justus, hier ist ein Brief und so. Und wo du merkst, es geht immer so weiter. Es würde jetzt wirklich immer so weitergehen, die Serie. Du bist raus, das sind so für mich die Abschiedszeilen an die Serie. Sie sind nicht zu emotional aufgeladen, aber man merkt, hier geht jetzt was zu Ende. Das habe ich rausgelesen. Und da habe ich wirklich gedacht, schönes Ende, nicht zu dick aufgetragen und trotzdem, es hätte auch einfach enden können mit, ja, Kirschkuchen, Ende. Und so deswegen, verstehst du, es hätte platt sein können. Ich finde, du hast da wirklich sehr gut einen Endpunkt gezogen. Wie nennt man denn das?
Schlussstrich.
Schlussstrich, danke. Ich bin krank.
Ja, ja, merkt man. Ja, aber nicht nur.
Nicht nur im Kopf. Ja,
ja, vielen Dank. Ja, freut mich, dass das funktioniert hat. Und die Sache mit dem, dass ich Elemente erzähle, die ich schon mal erzählt habe, das stimmt natürlich. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum ich aufhöre, weil ich auch wirklich das Gefühl habe, ich habe alles schon mal erzählt, ich kann mich nur noch wiederholen oder zumindest die einzelnen Elemente neu kombinieren, aber es kommen keine neuen mehr hinzu. Aber der Trick an einem funktionierenden Krimi ist ja, dass man dem Leser ein Rätsel hinschmeißt, das offenkundig keins ist, also wo der Leser glaubt, ich ahne, wo es lang geht. Und das stimmt dann auch. Um dann nochmal etwas komplett anderes aus dem Zauberkästchen zu
holen. Das hast du auch gemacht.
Eben, genau. Und deswegen lasse ich, auch mir das durchgehen, dass ich nochmal so eine Brittany-Nummer erstmal ausgespielt habe.
Das wurde auch kritisiert von anderen?
Ja, genau. Ich wollte damit sozusagen alle auf die falsche Fährte locken, weil es ist zwar so eine Geschichte, aber trotzdem führt es ja ganz woanders hin.
Und trotzdem habe ich dann auch so gedacht, irgendwie zwischen Feuermond und dem Buch liegen 20 Jahre.
Ja.
Ja, das darf man auch nicht vergessen. Ja, du hast vor 20 Jahren Feuermond veröffentlicht, wo ich so denke, für dich und für uns, die es damals gelesen haben, sind ja wirklich 20 Jahre vergangen. Klar, ich kann jetzt Feuermond als MC hören und wenn jetzt der Rote Büffel als MC kommt, auch hören, ne? Wo ich so denke, ist ja wieder dasselbe und so, ne? Weil in der Hörspielwelt vergeht ja keine Zeit, außer dass Oliver Rohrbeck jetzt inzwischen auch 60 ist und man es hört und so eine Sachen, ne? Aber da habe ich auch gedacht, so, okay, nach 20 Jahren kann er sich das ja erlauben. Weil in der Zeit war ja auch kein Eugene wieder da.
Nee, und es fühlte sich auch, genau diese 20 Jahre fühlten sich auch an wie eine angemessene Zeit, die Eugene im Knast sitzt. Also mir ist natürlich klar, innerhalb der drei Fragezeichen-Welt.
Oh, ist John Sinclair?
Mein Telefon. Oh. Mein Telefon.
Oh, ja, 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 Leute. Ja, ja. Ist das unheimlich?
Ja, voll. So, und hier kommt der Reveal.
Ich glaube, André Mininger ruft an und sagt, geh nicht zur
Wo Zentrale. Bist du zu Gast?
Ja, ich höre das gerade. Nein, wir sind ja nicht live. So, André Marx ist jetzt gegangen.
Ich glaube. War ein durchwachsenes Interview, oder? Was sagt ihr?
War sehr schön.
Ja.
Hallo, hier ist Kira. Und mir gefallen die Fälle von André Marx besonders gut, da ich die Art, wie er seine Charaktere zeichnet, sehr mag. Vor allem, dass jemand wie Justus auch mal Schwäche zeigen darf in Fällen wie das leere Grab oder das Erbe des Meisterdiebes. Wenn wir schon beim Erbe des Meisterdiebes sind, ich finde es auch sehr cool, dass in André Marx Fällen oftmals ältere Charaktere wieder einbezogen werden. Hier wurde zum Beispiel Victor Eugenie zurückgeholt, Morten kriegt seinen eigenen Fall und auch Leute wie Vladimir Contreras, der ja seinen ersten Auftritt in der bedrohten Ranch hatte, darf in der Folge Geheimakte UFO wieder auftauchen. Beziehungsweise Geheimsache UFO. Warum haben das Hörspiel und das Buch einen anderen Titel? Das ist sehr verwirrend. Auf jeden Fall machen mir seine Fälle immer sehr viel Spaß beim Lesen und Hören und sind schlüssig erzählt. Und ich finde, die Folgen von André Marx bleiben einem auch ziemlich lange noch im Kopf. Einfach ein tolles Repertoire an Folgen. Und vielen Dank für Ihre Arbeit, André Marx. Wirklich danke, dass Sie so lange dabei waren.
Weil, also einem Hörer von uns ist nämlich aufgefallen, ich zitiere ihn jetzt hier, sehr schön fand ich beim Roten Büffel die Szene beim Kunstsammler Byron. In dem Interview von William Arden hat der nämlich gesagt, der Künstler Fortunas, eine Anspielung an seinen Lieblingsmaler Franz Marc. Und diese Anspielung hat André Marx sich offenbar zumindest ein bisschen bedient. Peter guckt sich ja auch die anderen Fortunat-Bilder an und die werden auch beschrieben. Ein schlafender blauer Fuchs, grüne Pferde und natürlich den roten Büffel. Siehe auch blauer Fuchs, weihende rote Pferde und der rote Bison, alles von Franz Marc. Mhm. Und ich glaube, er möchte einfach wissen, war das Absicht, ich nehme mal stark an, dass du da wirklich wieder, ja eigentlich quasi dich der Serie bedient hast, einfach an den klassischen Autoren William Arden angeknüpft hast und das weitergesponnen hast.
Genau, so war's. Also das Fortuna im Prinzip Franz Marc ist ja auch nichts Neues, es war ja auch nie ein Geheimnis. Und
frag mal Olli.
Mir ging es so, wie glaube ich ganz vielen Leuten, das ist ja so die typische Fangfrage, nenne alle Eugene-Fälle und dann sagen ganz viele Leute die rätselhaften Bilder und das stimmt nicht, weil die rätselhaften Bilder ohne Eugene auskommen und das hat mich immer irritiert und ich wollte immer diese Kunstwelt aus den rätselhaften Bildern mit Eugene verknüpfen und deswegen habe ich jetzt den Fortuna da reingeholt und jetzt haben wir das irgendwie, jetzt ist das ein für mich ein kompakteres, glaubwürdigeres Ganzes.
Ja. Schön.
So. Leider haben wir wirklich zu wenig der Hörerfragen geschafft, was jetzt nicht ganz so schlimm ist. Ich übergebe, was ich sonst nie mache. Schon alleine wegen den beiden ganz tollen Lobeshymnen an dich, die du dir in Ruhe zu Hause durchlesen kannst, übergebe ich dir, was ich sonst nie mache, unsere Notizen. Ja. Das Gute ist, hier ist auch dein Lebenslauf mit bei. Das heißt, wenn du irgendwas vergisst aus deinem Leben, kannst du hier reingucken.
Vor allem die Notiz drin, die du vorhin gemacht hast.
Ja, das ist nicht ganz so spannend. Kann ich einfach einnehmen. Ich habe noch mal, das ist jetzt mega peinlich, ich habe noch mal geguckt, gegoogelt, wie dein letztes Buch hieß. So. Und habe dann aufgeschrieben, und der rote Büffel. Da steht's. Okay. Das ist die Notiz, die ich vorhin gemacht habe.
Das ist echt peinlich.
Gut, aber ich bin mir um keine Peinlichkeit zu schade. Wenn du dir das hier liest, ist mir ganz wichtig, denk bitte daran, wir sind keine Autoren. Ja, also ich gebe dir das nur, um für die Hörer Fragen. Das andere ignorierst du bitte komplett. Ich gebe dir das auch jetzt direkt rüber. Ja,
damit
also
nicht mehr.
Black Birdie Line, Frau Maske und alle anderen, die geschrieben haben, André Marx wird es lesen für sich privat, nicht hier im Podcast. Es ist viel wertvoller, als wenn er hier was im Mikrofon dazu sagt. Von daher seid damit ganz herzlich gegrüßt, was André Marx jetzt bestimmt nochmal macht.
Ja, vielen, vielen Dank für was auch immer ihr mir geschrieben habt. Ich werde es nachher in Ruhe zu Gemüte führen und ich bin mir sicher, I'm gonna love it. Also, Dankeschön. Wenn es Lobeshymnen sind, kann ich das ja schon mal vorweg sagen.
Ja, du wolltest die Frage stellen wegen dem eigentlichen Buch, was er schreiben wollte als letztes.
Genau, da wolltest du, brauchen wir gar nicht viel drüber reden, aber du wolltest ja so ein bisschen Fiktion mit so mit der realen Welt so verbinden, mit dem Autor in dem Buch, wenn ich es richtig verstanden habe. Und da können Thomas und ich sagen, wir haben schon mehrere Bücher gelesen, wo das gemacht wurde und das kam nie gut an. Und deswegen ist, glaube ich, der rote Büffel der absolute Superabschluss.
Ja, vermutlich hast du recht.
Ist wirklich so. Also wir haben wirklich, auch bei Stephen King kommt das ja schon vor und so. Und das sind immer die schlechtesten Werke, weil die Realität in so einer Fantasy-Welt so zu verbinden, macht ganz viel kaputt. So.
Ja. Man hält sich, glaube ich, als Autor für wahnsinnig clever, wenn man das macht, und ist es aber nicht. Und das ist so ein bisschen, das rede ich mir jetzt vielleicht auch so herbei, weil ich es ja nicht gemacht habe. Keine Ahnung. Aber ja, wahrscheinlich stimmt das. Wahrscheinlich wäre es nicht so gut geworden.
Ein viel schönerer, besserer
Abschluss. Auf jeden Fall, ich habe ja letztendlich mich entscheiden können zwischen dieser Meta-Ebene, damit irgendwie mein Ende bekannt zu geben oder damit irgendwie zu spielen oder eben komplett in dieser Welt zu bleiben. Und Letzteres habe ich dann gemacht und das war, glaube ich, auch eine gute Entscheidung.
Glauben wir auch.
Gut. Wir hätten noch so viele Fragen, aber die Zeit geht jetzt einfach zu Ende.
Ganz, ich glaube, das ist auch journalistisch gerade sehr wertvoll, diese letzte Frage.
Ja.
Hörst du oft so Wortspiele wie zum Beispiel, egal was man ihm kocht, André Marx?
Die mache ich immer nur selber.
Wow. Ich konnte nicht heute nach Hause gehen, ohne diese Sache unangesprochen zu lassen. Es tut mir sehr leid an alle, die jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen.
Das ist genau mein Humor.
Großartig.
Zeichen.
Und genau darauf wollte ich jetzt hinaus. Du bist natürlich jederzeit herzlich eingeladen, wieder hier aufzukreuzen. Vielleicht nochmal für so einen schönen Talk oder so. Oder spätestens mit einem Comeback-Treffer-Buch in 5 Jahren. Oder erzählt einfach, was macht er jetzt?
Ja? Oder klingelt einfach mal nach zum 3 hier, Thomas Kreuz.
Ja, ich auch. Genau.
Also, ich weiß ja jetzt, wo der Eingang
ist. Genau, einfach so.
Vielleicht sind ja Ben Nevis auch ganz viele. Weißt du?
Ja, also du kannst auch gerne mit André Mininger vorbeikommen. Ja. Das wird bestimmt auch lustig. Nein, also nur der Hinweis, du bist herzlich eingeladen, jederzeit hier wieder vorbeizukommen und so. Ansonsten freuen wir uns natürlich, dass du überhaupt hier warst. Ne? Also ich fand es ein sehr schönes Gespräch. Ja. Ich hoffe, du auch.
Ja, es hat mir überraschenderweise gut gefallen. Oh,
das sagen viele. Das sagen viele, ja. Deswegen immer hinterher.
Ihr habt mich ja so vorgewarnt, dass ihr eigentlich ganz fürchterlich seid und nur dummes Zeug redet.
Naja, ich hab ja das Manifest und so alles rausgelassen, die guten Witze.
Und ich bin ein bisschen traurig.
Ich bin auch enttäuscht. Aber manchmal ist es so, manchmal muss man die guten Gags stecken lassen.
Oder Thomas damit haben. Ja. Deswegen, wir wollten eigentlich so fragen, wann kommt denn Friedrich Engels? Also kommt er auch noch vorbei heute?
Siehst du, genau.
Ich bin dankbar, dass du es nicht gemacht hast.
Siehst du? Man muss wissen, wann man so eine Frage zurück.
André Marx hat gerade unseren Podcast unterschwellig gelobt. Das würde ich jetzt ungern kaputt machen. Außerdem möchte ich, dass er trocken nach Hause kommt. Deswegen, lieber André, vielen Dank, dass du hier warst. Auch nochmal von mir, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ich glaube, wir sagen Tschüss, ne?
Tschüss.
Tschüss, vielen Dank.
Danke für alles.
Tschüss.
Ja. Tschüss, mach's gut.
Ciao.
Eine Rotz- und Wasserproduktion.